Hallo, hallo, 1, 2, 3. Ich will, bevor es losgeht, nochmal kurz in eigener Sache was sagen. Bis zum 15.07.2024 habt ihr noch die Möglichkeit, Fan-Tickets zu ergattern auf der Website campix.de. Und das zum Vorteilspreis von 4,99 im Gegensatz zu 8,99, die den Endpreis darstellen werden. Und jetzt kommt die kleine, aber feine Botschaft dazu. Wenn du noch mehr sparen willst, dann haben wir die Staffelpreise, die wir ja schon in den letzten Jahren hatten, aber erst später eingeführt haben, mit höheren Preisen, jetzt ab sofort eingeführt. Das heißt, wenn du mit mehr als 3 Leuten kommst, kriegst du 10% Rabatt. Wenn du mit mehr als 6 Leuten kommst, 15%. Und wenn du eine Workation machen willst und mit mehr als 10 Leuten kommst, kriegst du sogar sagenhafte 20% Rabatt. Das heißt, du kannst an das Einzelticket kommen für 399 Euro. Wenn du Bock hast, dann bis zum 15.07. noch zuschlagen. Sonst wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Ausgabe des Jung und Young Podcast. Tschüss! Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von
Jung und
Young. Hallihallo.
Hallihallo.
Du, hier, Wolfgang, hier ist jetzt so unglaublich heiß in diesem Büro und jetzt habe ich das Fenster auch noch zugemacht, damit wir keine Außengeräusche haben. 31 Grad hier in der Hauptstadt. Wie sieht's bei dir aus?
28 Grad, Fenster zu und gerade gefühlte 400 Kilo Sofa ins Wohnzimmer geschleppt. mit einem leicht angeschlagenen Rücken. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es dir geht. Deswegen finde ich es auch sehr nett, dass du das Video ausgeschaltet hast.
Also wir sitzen beide sozusagen in unserer schwitzigen Keminate und nehmen yes. jetzt hier diesen Podcast auf. Für alle Leute da draußen, erstmal seid herzlich gegrüßt. Wir wollen in dieser Ausgabe ein bisschen was Besonderes machen, nämlich wir wollen Recap machen, erstmal vom Greater Festival. Da hatten wir ja im letzten Jahr, hat mich Wolfgang ja dazu genötigt, dahin zu gehen, weil das so bestialisch gut ist oder zumindest eine Ebene ist. Und ich wollte es mir natürlich mal angucken. Er hat es sowieso auf dem Schirm, aber jetzt passte das eben sehr gut. Da wollen wir so einen kleinen Recap machen. Der wird sicherlich schon so ein bisschen kontrovers werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und das glaube ich auch.
Ja, genau. Und im zweiten Teil kann ich jetzt als kleinen Cliffhanger und als Ankündigung schon mal machen, werden wir uns ein bisschen darüber auslassen, wie dann das hier mit Jung und Young weitergeht und wie wir die weiteren Podcast-Episoden hier planen. Da wird sich nämlich ein bisschen was ändern und da wollen wir euch ein bisschen was zu berichten, damit ihr euch darauf einstellen könnt. War? So machen wir es, Wolfgang?
Perfekt erklärt.
Okay. So, na, dann lass uns doch mal mit Greater anfangen. Also wir haben uns ja am ersten Tag in meinen Tesla gesetzt, zu viert und sind irgendwie nach Köln geheizt, wo ich sagen muss, das war schon eine ganz schöne Tour. Ich glaube, wir sind um 3:30 Uhr oder 4 Uhr losgefahren und also ich habe ein bisschen unterschätzt, also nach 5 oder 6 Stunden, ich muss ja mal nur eine Stunde laden, sind wir dann da angekommen und ich habe ein bisschen unterschätzt, wie kaputt man ist, wenn man so lange Auto fährt und dann noch so ein Event macht. Aber es war so eigentlich ein tolles Team-Event, muss ich mal sagen. Und wir waren total offen. Wir haben ja, also die meisten in meinem Team haben ja jetzt irgendwie gesagt, ey, der Wolfgang hat gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Und die Themen waren jetzt irgendwie so, ja, zumindest von den Titeln, sehr tiefgründig. Und wir hatten so die Wahl zwischen OMR nochmal oder Greater und haben uns dann für Greater entschieden, also das Team. Und so sind wir da aufgeschlagen und sind dann morgens da durch, haben gedacht irgendwie, dass es voller ist, muss ich sagen, als wir durch den Eingang gegangen sind. Aber bis dahin war es total flutschig, als ob die das schon 100 Mal gemacht haben, muss ich sagen. Wir hatten so QR-Codes, die wir in der App hatten oder ausgedruckt hatten und dann sind wir da reingeflutscht. Und dann waren wir drin und haben uns überraschen lassen. Wie war es für dich, Wolfgang?
Ja, ähnlich. Ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal da und habe aber allerdings dieses Mal schon gemerkt, beim Hingehen sozusagen aus dem, also ich mache es ja immer so, ich komme am Vorabend an und bin dann da im Hotel.
Was sicherlich pfiffiger sein kann, so in der Nachbetrachtung von unserer Seite jetzt.
Fahr morgens dann relativ früh auch hin. Also ich bin generell jemand, der bei so einem Event, ist auch ganz egal, auch beim Fußballstadion zum Beispiel, machen die Stadien immer 2 Stunden vorher auf. Ich bin dann bei den ersten. Weil ich möchte diese Atmosphäre in dem Stadion, wenn es voll wird, wenn die Ansagen kommen, wenn aufgebaut wird. So ich sauge diesen ganzen Event auf und ich bin in der Regel auch einer der Letzten, der aus dem Stadion rausgeht. Egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Meistens verloren. Aber das ist egal. Und so bin ich auch bei Greater und ich war so, ich glaube, geöffnet wurde ab 8 Uhr. Und ich war so 7:45 da und ich war schon sehr, sehr überrascht im Vergleich zu letztem Jahr. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe letztes Jahr den Michael kennengelernt, der auch dieses Jahr wieder da war und wir haben uns auch wieder nett unterhalten. Und der war ja letztes Jahr schon ein alter Greater Fuchs und hatte mir gesagt, du musst dich an die in die Schlange anstellen und nicht an die.
Ich kann mich erinnern.
Und dieses Mal dachte ich, kam so aus dem Parkhaus und dachte so, wo sind denn die Schlangen? Es waren einfach keine da. Es war einfach niemand da, es stand niemand an.
Und es war damals aber schon zu so früher Stunde schon so.
Ja, eigentlich sogar noch früher. Also letztes Jahr war ich wirklich 7:45 oder so da, weil ich 8 Uhr drin sein wollte.
Okay.
Dieses Mal dachte ich, ach komm, ich hatte ja ein Platinkärtchen und gibt es ja einen extra Eingang, gehen nicht ganz so viele Leute rein, kannst auch 7:45 da sein, weil es geht ja irgendwie erst 10 los. Ne? Mhm. Ja, und dann war ich eben 7:45 da, pünktlich, aber es war völlig leer. Also ich bin durchmarschiert und die nette Dame sagte auch noch, ach, du warst letztes Jahr auch schon hier. Und ich habe die tatsächlich auch wieder erkannt, die war letztes Jahr auch da. Ja. So und ja, aber es war irgendwie so familiär, aber völlig leer gefühlt. Also ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Bist du am falschen Tag oder? Also ich konnte es mir nicht so richtig erklären. Und es setzte sich dann aber fort beim Gang aufs Festivalgelände. Das Erste, was mir auffiel, war, wenn du dich erinnerst, da sind ja diese Einlassschleusen, wo auch Security ist und so. Und dann läuft man so Richtung Halle, sag ich mal. Und dann ist ja rechts die Purple Stage oder die Orange Stage oder Yellow ist
Yellow, glaube ich. Ne?
Aber davor auf dem Hang, da war letztes Jahr so ein Festivalgelände mit Sitzsäcken, mit einer Bühne. Das war alles nicht. Da war einfach nur Gras. Und dann dachte ich, also sah irgendwie anders aus. Und ja, das hat sich ja dann auch so ein bisschen fortgesetzt. Wir kommen ja wahrscheinlich später noch auf die Teilnehmerzahl. Also am ersten Tag zu Beginn war ich sehr irritiert, weil ich dachte, meine Fresse, was ist denn hier los? Ne? Ist ja kein Mensch außer mir. Gefühlt waren da wirklich ein Zehntel der Menschen wie letztes Jahr zu dem Zeitpunkt.
Also du hattest mir letztes Jahr, oder hast mir zumindest nicht empfohlen, sondern gesagt, dass du im Oberring gesessen hast und wir wollten jetzt auch nicht so viel Kohle ausgeben und haben uns auch diese Tickets da im Oberring geholt und haben denn da mit einigen Leuten dazu Anfang gesessen und wie gesagt, wir hatten den Vergleich ja vom letzten Jahr überhaupt gar nicht. Ich wusste also nur ein bisschen von den Bildern, wie voll das war, aber wir haben dann da oben gesessen. Und dann hat Bob irgendwie schon zu mir gesagt, du, ja, irgendwie hat die aber am Eingang gesagt, dass wir hier so ein Upgrade gekriegt haben und können jetzt da unten in diesen unteren Ring reingehen. Und wenn du da runtergeguckt hast, war dieser untere Ring auch fast leer und die haben dann alle da oben gesessen. Sprich, die haben da schon anscheinend probiert, die Leute vom Oberring da nach unten zu bekommen, damit es voller aussieht, weil unten es wirklich leer war. Also der ganze Innenraum war nur zur Hälfte gefüllt. Der Unterring war auch nur zur Hälfte gefüllt, würde ich sagen. Und das haben sie relativ spät gemacht. Aber ich war schon sehr erstaunt, oder wir alle waren sehr erstaunt, dass da es nicht leer war. Es waren bestimmt so 8.000 bis 10.000 Leute da, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch eine Riesenhalle. Ne? Ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass es die größte in Europa ist, die größte Indoor-Event-Location. Oder Bob hat es mir gesagt, weiß ich nicht.
Ja, ich nicht.
Mit 18.000 Plätzen, dass das relativ groß sein soll. Und da fällt es natürlich schon auf, wenn da nur 10.000 Leute drin sind, im Gegensatz zu volle Hütte und 18.000. Und das war das Erste, wo ich natürlich als Veranstalter gesagt habe, oh, gib fein Acht, da scheint es auch nicht mehr so richtig zu laufen. Und wie gesagt, da ist null Sarkasmus mit bei. Das hat alles nur mit wirtschaftlicher Lage zu tun. Aber es war ja so eine Reflexion, fand ich zumindest. Und wir haben dann auch dieses Upgrade gemacht, sind dann auch runtergegangen und dann füllte sich das auch so langsam. Am zweiten Tag hatten die Leute dann, anscheinend oben war der Oberring ganz gesperrt und dann mussten die runter. Mhm. Und zu Tony Robbins kommen wir nachher auch nochmal zu. Glaube ich, da haben sie ja alles, was auch im Außenbereich war, was nicht bei 3 auf dem Baum war, in den Innenraum gepresst. Also da war es dann schon, zumindest mit dem Unterring, sehr, sehr voll. Und dann sah es auch, glaube ich, für ihn auch ganz gut aus.
Ja, also es war nach diesem ersten Schock tatsächlich auch so, als wir in die Halle kamen dann da und uns so umgeguckt haben, tatsächlich so, dass man gemerkt hat, okay, also irgendwie ist das alles dieses Mal anders als beim letzten Mal. Ich hatte ja aufgrund verschiedener Gründe, wir hatten ja mehrere Teamtickets gekauft, letztes Jahr eine größere Anzahl, jetzt wollten aber die Teammitglieder oder konnten nicht mit. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich die gefragt bei Grader, da waren die übrigens absolut flexibel, total, überhaupt kein Problem. Die habe ich dann sozusagen abgegradet mit einem Ticket auf die Platin-Klasse. Es gibt also diese, ich glaube, Black ist das höchste, Platin oder Gold, nee, Black ist das höchste und Platin ist das zweithöchste oder so. Also ich war in der zweithöchsten Kategorie. Das heißt, wir hatten Verpflegung dabei, Catering etc., komme ich gleich auch nochmal zu. Aber wir waren, und ich weiß, letztes Jahr waren diese Platin-Kategorie, die waren so 20. Reihe unten ungefähr. Also unten im Stadion, ne? Also vor der Bühne. Und ich bin da reingelaufen und wollte mir einen Platz suchen so und denk so, gehst so weit wie möglich mal nach vorne, war ja noch leer alles, ne? Ja. Und dann saß ich tatsächlich Reihe 4, ja. Also wirklich, und ich habe mich auch strategisch an einen Platz gesetzt, der für mich gut erschien und im Nachhinein für die zwei Tage für mich ein absoluter Haupttreffer war, weil ich war da mehr oder weniger festgepflanzt. Ich bin dann zwar auch mal gewechselt, aber ich habe tatsächlich am Eingang von den Speakern gesessen. Also wo die rein und rausgekommen sind. Mhm. Und das fand ich schon sehr cool, weil war tatsächlich auch mal ein paar Gespräche möglich. Oder du hast auch mal so behind the scenes mitbekommen, wie die sich dann vorbereiten, wer hat welche Konzentrationsphase. Da habe ich so als Speaker auch ein bisschen was mitgenommen. Mhm. Ja, und ich saß also tatsächlich Reihe 4 und du hast gemerkt, selbst diese Platin-Sektion wurde nicht voll. Ja. Also es war schon, mit Ausnahme dann von Tony Robbins, wie du schon sagst, da hast du aber auch gemerkt, da kam dann der Staff und hat wirklich die Leute zusammengeschoben. Mhm. Also wo freie Sitze waren, haben die gesagt, bitte aufrücken, weil natürlich dann auf den Aufnahmen vermutlich auch keine Lücken da im Publikum sein sollten. Aber das war schon bemerkenswert, dass wenig los war. Allerdings will ich vielleicht gleich dazu sagen, hat der Alexander Müller, einer der CEOs von Grader, nach der Abschluss oder bei der Abschlussveranstaltung am zweiten Tag, bevor dann der Musik-Act Diva, Primal und Mieten kam, kann ich auch gleich noch was zu sagen, hat er relativ offen darüber gesprochen. Das fand ich stark, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie so hinter vorgehaltener Hand oder so, sondern er hat klipp und klar gesagt, wir haben dieses Jahr deutlich, deutlich weniger Tickets verkauft und wir führen es zurück auf. Vielleicht waren unsere Ticketpreise zu hoch. Vor allen Dingen haben wir nicht kalkuliert, dass die EM so durchschlägt, was auch die Hotelpreise angeht. Und ich verstehe, dass Menschen sich überlegen, ob sie 200 Euro die Nacht bezahlen für ein normales Hotel, ja, oder mehr sogar. Und er hat gesagt, also das haben wir nicht bedacht und hat dann natürlich auch ein Pre-Sale eröffnet und hat gesagt, wir geben halt jetzt die Tickets für nächstes Jahr wirklich super günstig raus. Hat aber gesagt, wir haben daraus gelernt und wir wollen damit umgehen und wir wollen unsere Vision von diesem großen Event weiterleben. Und deswegen werden wir den Hebel, den wir haben, nämlich Ticketpreise, werden wir senken dieses Jahr, also für nächstes Jahr. Mhm. Und das fand ich schon ein relativ offenes und gutes Statement, weil ich glaube, ich kann mir sehr vorstellen, selbst bei so einem großen Event hast du vielleicht tatsächlich, wenn du ein Jahr lang planst, nicht auf dem Schirm, dass dann wirklich die Stadt voller Schotten und Spanier und weiß ich was alles ist. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man es auf dem Schirm haben. Ich bin kein Eventveranstalter, du bist da eher drin, aber.
Ja, du planst halt relativ früh, ne? Du musst die Verträge relativ früh unterschreiben. So eine Venues sind ja nicht einfach so zu haben. Und dann kann es schon sein, dass du das nicht so auf dem Schirm hast oder du redest dir das auch anders schön. Also, die Illusion ist ja ein Teil davon und dann merkst du, ah, okay, stimmt. Da war ja noch die EM und die ja doch durchschlagende Wirkung. Glaubst du, dass es daran gelegen hat, was er jetzt gesagt hat, oder hast du noch eine eigene Meinung dazu? Also kann ja auch am Thema liegen, irgendwie, was einfach nicht mehr so in die Zeit passt, oder ich weiß nicht, haben mir viele Gedanken gemacht. Ich weiß nicht auch nicht genau, woran es liegt.
Also, wenn ich mir die Entwicklung der Events generell anschaue, egal jetzt die Campings, weißt du ja besser wie ich, aber auch jetzt die anderen Events, auf denen ich war, ich will sie gar nicht alle explizit nennen, oder auch die, zu denen ich gehe, dann hatte ich generell so ein bisschen das Gefühl, die Renaissance von Präsenzterminen, die hält weiterhin an. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, 15.000, 20.000 Leute, letztes Jahr waren 17.000, glaube ich. Da schlagen natürlich auch Trends anders durch. Also wenn irgendwie 10-15% jetzt bei einem Event wegbrechen, der 300 Gäste hat, okay, das sind 50 Gäste. Das kannst du noch irgendwie mit den Stuhlreihen ausgleichen oder weiß ich wie, ja. Oder lädst irgendwelche Studenten ein oder so for free, ja. Aber ich glaube, bei so einem Event kriegst du das halt nicht mehr abgefangen. Und ja, ich glaube, mein Fazit ist, ich glaube nicht, dass das Thema an sich generell an Attraktivität verloren hat. Aber ich glaube schon, dass die Kosten ein wesentlicher Faktor sind. Mit Inflation, mit all den Dingen, die in den letzten Monaten durchgeschlagen haben. Und es ist schon ein Invest. Also man muss ja sagen, diese Karte, die ich da hatte, die hätte ja normalerweise, ich habe ja nicht das gezahlt dafür, aber da liegst du ja irgendwie bei 1.800 oder 1.900 Euro, glaube ich, für zwei Tage. wenn man dann überlegt, okay, kriegst du 40 Vorträge und Catering und dies und das, dann ist es vielleicht, ja, kann jeder für sich ausrechnen, ob es preiswert ist. Ich habe den Post gesehen von dem einen Besucher der Campix, der das mal runtergebrochen hat auf einen Vortrag. Das fand ich total super. Und irgendwie gesagt hat, am Ende hat mich das, ohne dass ich Netzwerken und sowas bewerte, hat mir ein Vortrag 60 Euro gekostet. Fand ich irgendwie ganz cool, mal so ranzugehen. Aber letzten Endes glaube ich, die Kosten sind tatsächlich das Thema.
Also bei mir war auch so, dass ich gedacht habe, okay, wer ist denn jetzt hier das Zielpublikum? Und ich glaube, die meisten Empfänger sind halt Freelancer. Also wenn ich mich da auch so umgeguckt habe, ich weiß nicht, wie es jetzt im letzten Jahr war, aber ich glaube, wenn die meisten, die da irgendwie investieren und ihre Stände haben, Coaches sind, dann geht es ja sehr stark darum, Freelancer zu betreuen. So haben ja auch die Baulichs angefangen und so, das ist ja jetzt nicht vergleichbar. Aber ich glaube, dass ja so der Markt, der da auch so ein bisschen angezapft wurde. Und die sind natürlich in einer wirtschaftlichen fragilen Lage, sind, also das Gros, jetzt nicht ein paar Flaggschiffe davon, aber im Gros kann ich mir vorstellen, sind die jetzt stärker betroffen und werden noch mehr auf den Taler gucken. Und dann entscheiden die sich natürlich, plus die Preise, die durch die EM eben so hoch sind, werden die sich dann vielleicht überlegen, okay, was habe ich letztes Jahr da mitgenommen? Vielleicht ist es aber auch so, dass der Markt auch in sich schon, also habe ich zumindest von einigen gehört, auch im Vorfeld schon, in sich sehr ausgebrannt ist, weil viele Freelancer sehr viel Geld investiert haben in irgendwelche Coaches und gemerkt haben, da so richtig Traktion löst das nicht in mir aus und irgendwann ist ja die Kohle von denen auch mal weg. Also das, was ich so mitbekommen habe, ist, oftmals werden Kredite aufgenommen, oftmals werden Abfindungen genommen oder auch Ratenzahlung gemacht. Und das kannst du dir als Freelancer, gerade wenn du gestartet bist, ja auch vielleicht maximal vielleicht zweimal leisten. Hm. Und dann muss das Ding fliegen oder du bist wieder Angestellter. Und das waren so ein paar Gedanken, wie gesagt, weil das ist ja, also ich glaube, jedes Event ist ja so ein eigenes kommerzielles System in sich und Greater ist schon sehr stark darauf fokussiert, die Leute zu den Coaches zu spülen und die Leute in ihr eigenes System zu pushen. Und ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass mir eine der Teilnehmerinnen, die da auch Speaker war, schon im Vorfeld gesagt hat, dass da so ein Slot, um auf die Bühne zu kommen, 30.000 Euro kostet. Und ich hätte es jetzt auch nicht gesagt, weil sie mir das im Vertrauen gesagt hat, aber Greater hat selbst in der Haupthalle an die Wand geschmissen. Deswegen ist es auch kein Geheimnis mehr. Also du zahlst 30.000 Euro dafür, dass du ein Coaching bekommst als Speaker, dann auf die Bühne kommst und du kriegst einen Stand. Das sind die 30.000 Euro, die du da bekommst. Und dafür musst du ja ein gewisses Salär an Einzelkurspreis nehmen, damit du das wieder refinanzieren kannst. Und wenn ich das runterbreche auf meinetwegen 5.000 Euro, 3.000 bis 5.000 oder 8.000 Euro, dann ist das schon für viele Selbstständige echt eine ganz schöne Hausnummer, um dann am Ende von dem Coach ein Coaching zu bekommen für sein eigenes Business. Das ist halt schwierig, so dieses System. Mhm. Aber vielleicht täusche ich mich da auch und es war doch nur die EM. Ich weiß es am Ende des Tages nicht.
Mhm. Also sicher weiß ich es auch nicht, aber ja, es ist schon so, dass die sehr stark darauf fixiert sind. Der ganze Event ist ja eigentlich eine Vermarktung des eigenen Systems. Mhm. Und die Leute, die auf die Bühne gehen, sonnen sich im Licht von Greater. Das ist so, hört sich so negativ an. Ich finde aber, und da war ein wesentlicher Punkt, dass ich halt auch so nah an diesem Backstage-Bereich saß. Und beispielsweise die Familie vom Stefan Friedrich, also der auch moderiert hat, die saß im gesamten ersten Tag neben mir quasi.
Also nicht nur moderiert, sondern ist ja der Kopf eigentlich.
Der ist ja auch einer von den Köpfen von Greater, genau. Zusammen mit dem, was habe ich eben gesagt, Alexander Müller und der Jinxi Lichtenberg heißt die. Ich glaube, die drei sind die CEOs, aber genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber die sind ja auch alle drei aktiv bei dem Event tätig. Aber der Stefan seine Familie oder Stefans Familie saß quasi drei Plätze neben mir. Also auch in Reihe 4, ja. Mhm. Und da habe ich mitbekommen, wie die untereinander miteinander umgehen. Und das ist jetzt meine eigene Interpretation, ja, die ich nicht weiter belegen kann. Aber zum Beispiel kam dann Dieter Lange und die haben wohl, also da war ein kleines Mädchen dabei, vielleicht so 8, 9. Und es war schon so familiär und es war sehr so wie der Onkel. Und er hat sie mitgenommen nach hinten. Und auch wie die Speaker miteinander gesprochen haben und so untereinander. Die standen dann da und haben gegessen und haben dem anderen zugeguckt, der gerade auf der Bühne war und so. Dieses Ganze drumherum fand ich schon, war sehr authentisch. Weil die sagen ja im Prinzip, sei echt, sei du, geh auf die Bühne, tu das, wozu du Bock hast, versuch damit Geld zu verdienen und so weiter. Das ist ja dieses Coaching, jetzt mal ganz grob gesagt. Und das war schon sehr echt, was ich da. Also ich habe da wenig so Momente gehabt, wo ich dachte, ach guck mal, der steht auf der Bühne und erzählt das und das und geht runter und ist komplett anders irgendwie. Mhm. Also das war schon echt cool. Und von daher, ja, ich weiß es halt auch nicht, ob es die Preise waren oder der Event an sich. Ich denke, wir werden es nächstes, also ich werde es nächstes Jahr sehen. Ich habe ja schon wieder ein Ticket, weil ich gehe aus einer
die jetzt ja sehr günstig sind, ne? Also ich kriege genau. Ja jetzt immer noch, also ich glaube, bis morgen gibt's noch oder bis heute, also zum jetzigen Aufnahmetag zumindest, gibt's die noch sehr, sehr günstig. Ich glaube, von 4,99, die kosten jetzt 129 oder so.
Ja, genau.
Also wirklich.
Also du kannst 2 Tage die Speaker voll mitnehmen auf dem ganzen Gelände für 129 Euro. Und das ist also schon, das ist, ich glaube, man kann sagen, preiswert.
Also das ist wirklich radikal preiswert dafür, ja. Dass ich denke, dass das ein Teil der Finanzierung ist. Ich hätte eher damit gerechnet, dass die vielleicht die Location wechseln. Da hätte ich eigentlich mehr. Aber sie werden schon unterzeichnet haben. Weil du hast einen ziemlichen Vorlauf bei diesen Events, was ich gesagt habe. Und dann sind sie natürlich daran gebunden. Für mich wäre es so ein bisschen das Naheliegendste gewesen, weil das ist jetzt wieder ein Risiko. Also du weißt ja auch nicht, ob du für Billiggeld jetzt irgendwie die Tickets loswirst.
Also bei, ich weiß nicht, welche Motivation die dazu haben, ja, und wie die das kalkulieren, weiß ich natürlich auch nicht, aber und ob das, was sie verkaufen, sozusagen, wird nicht die ganze Wahrheit sein, aber so wie es der Alexander auf der Bühne gesagt hat, dass er gesagt hat, er hat so sinngemäß für mich gesagt, wir haben echt Scheiße gebaut, weil wir haben nicht kalkuliert, wie teuer das Leben geworden ist für die Leute, wie teuer Hotels geworden sind, wie teuer die Bahnfahrt ist, das Ganze drumherum, wir haben das nicht reflektiert und das haben wir dieses Mal gemacht und wir haben die Preise gesenkt, radikal, so wie wir sie senken konnten, weil wir wollen den Hebel ansetzen, da wo wir einen Hebel haben und haben die Preise ja das quasi halbiert. Also ich glaube, der Presale hat letztes Jahr 260 gekostet, jetzt kostet er 130. Ja. Mhm. Also sie haben 50% reduziert und das ist schon hart. Ja. Also ich glaube auch, dass da natürlich bestimmte Restriktionen und Drücke dahinter sind, aber es ist trotzdem, musst du es erstmal machen, ja.
Also wie gesagt, da ist überhaupt nichts irgendwie Ketzerisches mit bei, sondern was ich als Reflexion gleich geben kann, so ein Event stampfst du halt, egal wie viele Leute da sind, nicht einfach aus dem Boden. Das war in sich gut organisiert, muss man sagen. Natürlich war es vielleicht auf mehr Leute ausgelegt, aber in sich war es super organisiert. Die Choreografie, auch wenn die Bühnen erst schon nicht so richtig geklappt hat, da gab es einen technischen Fehler. Aber das kann immer passieren, also da ist man überhaupt nicht gefeit vor. Ich fand es sehr, sehr professionell. Und natürlich kann man mal Fehler machen und oder was irgendwie falsch kalkulieren oder der Markt verändert sich, das ist halt dabei. Die haben sich halt viel Mühe gegeben und müssen jetzt wie alle anderen in der Phase auch ihr Geschäftsmodell probieren anzupassen. Da geht es nicht darum, oh, ist tot, weil manche reagieren ja darauf und sprechen mich an und sagen, ah, dann gibt's das ja bald nicht mehr. Nee, du musst nur dein Geschäftsmodell anpassen. So ist es ja für viele andere da draußen auch, dass sich der Markt jetzt ändert und du einfach gucken musst, wie du dein Angebot entsprechend so machst, dass es für den Markt wieder Traktion hat. Und darum geht's nur. Deswegen, also für mich erstmal Hut ab vor diesem Event grundsätzlich. Inhaltlich kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, ob das jetzt für mich so tragend war oder für dich tragender war.
Genau. Dann leg mal los. Ich glaube, es hängt wesentlich davon ab, mit welcher Erwartung man dahin geht. Letztes Jahr war ich ja völlig erwartungsfrei, weil ich einfach nur dachte, du guckst dir so ein Riesenevent mal an und war ziemlich geflasht damals von Tony Robbins. Und überhaupt generell von den Speakern, da war ja auch John Strelitzky letztes Jahr und so weiter. Ich fand insgesamt at all das Line-Up dieses Jahr schwächer. Für mich, ja. Aber nicht wesentlich schwächer. Also ich glaube, auch das sind Nuancen. Und ich glaube auch da, du wirst nicht immer jedes Jahr einen Strelitzky oder keine Ahnung wen da holen. Das ist ja auch langweilig dann. Irgendwo musst du ja Bewegung drin haben. Ja, ich hab einfach gedacht, ich bewerte mal so. Also für mich ist es so, ich gehe dahin hauptsächlich, weil ich versuche für mich Nuggets rauszuziehen als Speaker. Ich bin ja kein Veranstalter, ich bin ein Unternehmer. Ich kann überlegen, was kann ich davon im Unternehmen umsetzen? Wo lerne ich was? Ich habe konkret Sachen auch gelernt und auch schon welche umgesetzt im Unternehmen. Aber vor allen Dingen habe ich jede Menge Wordings dieses Mal wieder aufgeschrieben und Dinge, die ich dann aufnehme beim Vortrag, die schreibe ich dann manchmal sogar schon für mich um. Also Sätze von Tony Robbins, die bei mir im Kopf ankommen und ich denke, geil, das könnte ich eigentlich in meinem Vortrag auch so machen, aber eben ein bisschen anders, das formuliere ich dann um. Und da habe ich dieses Mal extrem viel mitgenommen und für mich ist es einfach, klar, es ist ein Zeitinvest, es ist ein Geldinvest, aber es ist natürlich Preis, Leistung, wie viele Leute du siehst, auch wirklich gute Leute du siehst, auch mal Menschen, die du normalerweise nicht siehst. Also ich meine, ich saß irgendwie 8 Meter vor Verena Poth, auf die werden wir gleich noch kommen, wenn du jetzt vermutlich lächelst, ja, oder keine Ahnung, dem Ex-Bundespräsidenten und so weiter. Ne? Das ist schon einfach toll. Das ist einfach ein gutes Ambiente, ein gutes Flair und es ist ein toller Event. So, und inhaltlich habe ich mir gedacht, gehe ich einfach mal so vor, dass ich zunächst mal was zu den Moderatoren sage, weil ich bin ja selber ab und zu mal als Moderator tätig und ich weiß, die werden sehr oft vergessen. Deswegen wollte ich an der Stelle mal eine Lanze brechen für Detlef die Soest. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, den Podcast weiß ich noch. Letztes Jahr war er mehr Moderator und mehr Speaker am Anfang. Er hat richtig regelrecht fast einen Vortrag gehalten letztes Jahr. Dieses Jahr fand ich den Teil ein bisschen schwächer. Er hat mal hier und da technische Sachen überbrückt und so, wo er ins Publikum ging. Aber insgesamt finde ich den Typ total smart. Und ich finde den so echt und so authentisch. Der schwitzt dann da und redet und erzählt und berlinert mal zwischendurch. Und ich finde den gut. Also ich würde dem nach Schulnoten eine 2 geben, weil ich finde, der ist eloquent. Der scheint echt zu sein, zumindest das, so wie er rüberkommt. Und den Job, den er machen sollte, nämlich die Leute einzuheizen mit seinen Dancern da ein bisschen so die Halle einzunorden, das fand ich, hat er echt gut gemacht.
Und man muss ja dazu sagen, also wenn ich mal kurz reingrätsche, wer das schon mal probiert hat, irgendwie mit so vielen Dancern, und ich hatte das Gefühl, da waren wirklich knapp 100 Leute teilweise auf der Bühne, vielleicht waren es auch nur 50, das ist gar nicht so einfach für so eine Bühne, das zu choreografieren. Und da waren ja noch ein paar andere Choreos mit bei, die von anderen Events kamen oder von anderen Gruppen kamen. Aber das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß gar nicht, ob du es jetzt noch gesagt hättest, was ich richtig stark fand, ist, dass er mit seiner Frau zusammen einen Greater-Song gemacht hat, der so in Zeiten, wo über Suno und so einfach so Tracks gebaut werden, schon wieder so der Ansatz war, im ganz Großen jetzt irgendwie so einen Identifikationssong aufzubauen, der bei mir wirklich, also ich bin ja ein bisschen zwiegespalten in dem Thema, aber so grundsätzlich hat der gewirkt. Also 2-3 Tage, auch auf der Rückfahrt und so, waren so bestimmte Sachen wie You Can Be Greater, dieser Slogan, der in dem Song drin war, der war schon in unseren Köpfen drin. Und das hat schon Magie, mehr Magie, als jetzt so ein Suno-Song zum Beispiel auslöst, muss ich realistischerweise sagen. Aber es kann diesen Zweck erfüllen. Also bin ich völlig bei dir, Detlef die Soest. Manchmal bin ich ein bisschen hin und her gerissen, aber da hat er wirklich für mich einen wirklich guten Job gemacht und hat vor allen Dingen aus Veranstalter-Sicht so eine technische Panne einfach super überspielt und ist damit auch ehrlich umgegangen und hat erstmal gelabert und jeder wusste ja, dass es technische Probleme gab und dann hat er eben auch gesagt, ihr wisst ja schon irgendwie, ich mache das jetzt, ich laber jetzt hier nur so viel, weil es technische Probleme gab. Genau. Und das ist ja das, was du gesagt hast, dass im Abspann eben auch ehrlich umgegangen worden ist damit. Ja. Und da muss ich sagen, auch wenn ich den Abspann selbst nicht gesehen habe, das ist wirklich, das ist menschliche Größe. Das musst du erstmal den Arsch in der Hose haben oder die Cojones haben, so eine Sachen wirklich öffentlich zu sagen. Deswegen gut ab da.
Fand ich auch gut. Und seine Frau habe ich tatsächlich auch hier in meinem Skript stehen, die Kate Hall, die hat dann auch einfach geil live gesungen. Also ich finde immer wieder, wenn jemand gut performt, wenn die Akustik in der Halle gut ist, dann ist Live-Musik einfach unfassbar emotional. Und das war einfach ein sehr, sehr guter Auftakt für die ganze Veranstaltung. Dann habe ich, wie gesagt, über die Moderatoren habe ich noch zu sagen, ich fand halt Stefan. Stefan finde ich immer gut, muss ich sagen. Ich weiß, dass sich an dem die Geister scheiden. Also das weiß ich. Manche finden, glaube ich, dass er arrogant wirkt oder so. Bei mir kommt es gut an. Ich finde, dass der sehr eloquent ist, sehr locker, relativ locker dafür, dass er auf der Bühne steht. Ich meine, er ist ja auch nur ein Mensch, der vor 10.000 oder sagen wir mal vor x-tausend Menschen da spricht. Die Jinxie Lichtenberg, die hat ja auch moderiert. Da ist mir das manchmal mit dem Kölner ein bisschen too much, aber das ist auch nur eine Randnotiz. Ansonsten hat die das auch cool gemacht, fand ich. Bei wem ich dieses Jahr überrascht war, weil ich habe die schon mehr moderieren sehen, war die Celine Flores Villas, die ja auch moderiert hat am zweiten Tag. Und ich fand, bei ihr hat man sehr gemerkt, dass sie nervös war, was ja auch menschlich ist. Also gar keine Kritik, aber es hat mich ein bisschen überrascht, weil es ist ja auch so ein Medienprofi. Und man denkt da, das sind die Leute, die machen das jeden Tag. Aber vielleicht ist es auch schön zu sehen, auch für die da sitzen, ja. Das sind alles nur Menschen, die kochen alle nur mit Wasser und die gehen nicht raus und die sind keine Moderationsmaschinen, sondern die sind halt menschlich, die sind auch mal nervös und die verhaspeln sich mal und so what, es ist okay.
Wobei man auf der Hauptbühne schon sagen muss, da, und das ist ja auch wieder was Positives eigentlich, jetzt mal abseits von den Inhalten, es gibt ja so Speaker auf Konferenzen, also jetzt will ich dich nicht erwähnen, aber wir kennen ja viele Speaker Und von denen würde ich sagen, die sind inhaltlich sehr stark, aber im Speaking, so mit Höhen und Tiefen und Tonalität und wirklich jetzt Leute mitnehmen, auch mal Pausen machen und so, das ist ja eine Kunst in sich, richtig so mit so einer Magie zu sprechen. Und da haben die ja wirklich schon Flaggschiffe auf der Bühne. Also rein rhetorisch ist das eigentlich das, was ich unter Speaker verstehe. Also jetzt, wie gesagt, alle anderen sprechen über Inhalt, alles gut, aber die haben es nie so richtig gelernt. Die haben es aber gelernt und da sind mir teilweise die Inhalte ein bisschen zu flach, ja, aber sie sind sehr, sehr gut rübergebracht und haben eigentlich immer einen Fokus. Also du gehst da raus und selbst wenn der Fokus immer ist, hey, du bist gut genug für diese Welt, was ich immer so mitgenommen habe eigentlich, dass sie dir vorher sagen, hey, du bist nicht gut genug für die Welt, aber du kannst gut genug für die Welt sein, dann haben sie aber diesen Inhalt wirklich zielgerichtet und punktuell wirklich super rübergebracht. Du gehst da raus und dann ist das die Botschaft. Die kann dir denn gefallen oder nicht gefallen, aber sie haben die gesetzt. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Deswegen, also da hatten die schon Flaggschiffe, genau.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich da auch sitze, weil ich mir angucke, wie die das machen. Genau. Und da lerne ich auch extrem viel. Also ich habe tatsächlich auch für meine Vorträge jetzt wieder Sachen übernommen und so. Und das für mich ist das der sozusagen der Benefit, den ich da rausziehe, außer dass ich eben 2 Tage den Event genieße auch.
Aber jetzt muss ich nochmal zwischengehen. Wäre das für dich jetzt abseits von den 30.000 Euro, die jetzt mit Stand und so sind, du kannst ja auch Coaching da kriegen für Speaking, oder? War das jemals ein Thema für dich? Das wäre ja so naheliegend, oder?
Ja, ja, hat sich für mich tatsächlich nie ergeben. Es gibt ja mehrere Anbieter. Ich meine, der Karl Kratz macht sowas, irgendwie so Speaker Academy. Der Mario Jung macht sowas mit dem Bane Katic zusammen. Gibt's da so ein Speaker-Ding? Hat sich für mich tatsächlich deswegen nie ergeben, weil ich bin ja sozusagen, wie sagt man, autonom auf das Thema gekommen, habe irgendwann Bock gehabt, das mal auszuprobieren. Das war ja damals, ich weiß gar nicht, bei der IHK, glaube ich. Ist ja auch egal. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ich habe einfach auch gemerkt, ich mache das gerne, das ist mein Ding. Mhm. Ich stehe da gerne, ich bin dann schon so eine Rampensau, ja, und stehe gerne vorne und habe irgendwann gemerkt, ich kann aber auch mit den Emotionen der Audience spielen. Also ich habe gemerkt, ich kann dafür sorgen, dass die wirklich komplett auf mich fokussiert sind. Und ich, mittlerweile ist es ja so, ich habe das auch immer weiterentwickelt. Ich sag denen ja mittlerweile, was ich von ihnen will. Also nicht metaphorisch, sondern direkt. Ich sag denen, ich will, dass du jetzt das fühlst. Und das ist schon die synaptische Ausrichtung. Dann sind die schon bei mir, ja, die synaptische. Und was ich aber sagen will, ist, deswegen war das für mich nie ein Thema. Ich glaube einfach, und es ist jetzt wirklich die Wahrheit, weil ich auch schon zu alt bin. Also ich würde jetzt mit 58, ich habe ja noch mal eine Story-Coach-Ausbildung jetzt gemacht. Ja. Das fand ich auch
als richtig alter geil. Mann, wollen wir jetzt noch mal sagen, 58.
Als alter Mann, genau. Ja. Bei mir täuscht ja immer der Nachname. Aber ich würde jetzt einfach sagen, und das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber meine individuelle Art ist so weit ausgereizt, dass über solche, wie kannst du die Hände hinlegen, damit du noch ruhiger wirkst und so, da kann ich nicht mehr viel rausholen und ich sehe auch gar nicht so den Benefit. Also einfach vielleicht, um mich selbst zu verbessern. Das wäre nochmal möglich, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht die Intention, das zu machen. Aber, um nochmal den Bogen zu Creator zu kriegen, ich habe nämlich, du hast ja eine Info von der Bekannten, hast du gesagt, die dir da die Zahl gesagt hat. Mhm. Ich habe nämlich eine andere Zahl. Mhm, aus einem relativ, ich sag mal, aus einem
Inner. Also ich habe es nicht nur von ihr, sondern es stand wirklich auf der
Hauptleinwand. Ja, das weiß ich, habe ich auch gesehen.
Aber bei der Auktion, die sie da gemacht haben.
Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, was ich sage. Aber ich weiß, dass aus dem näheren Kreis der Greater Speaker, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage, dass es aber auch andere Möglichkeiten gibt, um auf die Bühne zu kommen. Ich meine das gar nicht eher böse oder irgendwie, keine Ahnung, es klingt so nach Verschwörung, aber du kannst halt auch einfach ein anderes Produkt von denen buchen oder versuchen, dann so irgendwie auf die Bühne zu kommen. Mhm. Also es gibt andere Wege, nach meinen Informationen, ohne 30.000 Euro in die Hand zu nehmen. Ohne Euro in die Hand zu nehmen, geht, glaube ich, nicht, bei Greater auf die Bühne zu gehen. Ich dachte jetzt, du fragst mich, wie sieht denn das aus bei dir? Hättest du denn mal Bock, da zu stehen? Und ganz ehrlich, ich saß da unten und da fragt mich meine Nachbarin, die Anastasia, mit der ich dann nachher auch diese Übung
Die Antwort musste. Kannte ich vielleicht schon längst, deswegen musste ich die Frage die nicht sagte, stellen.
Was würdest du machen? Ich sag dann auch Speaker und so, habe ich ihr davon erzählt. Und sagt so, wenn die jetzt sagen würden, komm hoch, würde ich sagen, gehe ich sofort hoch. Ja, 18 Minuten Storytelling kann ich aus dem Stegreif, muss ich keine Folie für haben. Ja, und da hätte ich richtig Bock drauf. Aber ich würde nie so ein Invest machen, jetzt einfach aus meiner persönlichen Situation raus. Heißt aber nicht, dass ich das grundsätzlich falsch finde. Ja. Ja, also ich habe dann weiter mal einfach die Leute aufgeschrieben, weil letztes Jahr habe ich ja richtig ins Klo gegriffen mit meiner, der war dann kam der, dann hat der das gesagt. Die Leute haben mich nachher wirklich an die Wand genagelt auf so Live-Events und haben gesagt, was hast du für einen Scheiß erzählt von Greater? Ja, das hat doch gar nicht gestimmt. Deswegen würde ich dieses Jahr gar nicht mehr sagen, wer an welchem Tag war und so, weil ich es wahrscheinlich wieder durcheinander bringe. Ich wollte einfach mal meine Eindrücke, die ich mir auch notiert habe, mal reflektieren, wenn das für dich okay ist. Weil ich habe zunächst mal die aufgeschrieben, die wirklich bei mir eine sehr, sehr gute Schulnote bekommen hätten. Teilweise für mich überraschend, ja? Teilweise erwartbar. Ja? Also wen ich richtig, richtig geil fand, weil unterhaltsam, kurzweilig, völlig überraschend für mich. Und ich hatte den noch nie gesehen, war Hermann Scherer. Ich wusste schon, dass das so ein bisschen knapp an Stand-up-Comedy ist, ja. Aber wie er das macht, und ich meine, der erzählt ja Sachen. Eine Bekannte von mir hatte mir vor kurzem erzählt, die hatte den gesehen, und dann hat sie mir erzählt, ja, der kommt ja auf die Bühne und sagt, du brauchst keinen USP. Vergiss diese Scheiße, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was soll das sein, ja, ne? Also so ungefähr. Diese Info alleine hatte dazu geführt, dass ich gedacht habe, was ist das für einer? Wenn du das gesamte, das Speaking, die 18 Minuten von dem gesehen hast, dann weißt du, was der meint, ja. Und es war total geil und es war total kurzweilig und es war lustig, es war
aber logisch. Sag mal noch mal kurz die Quintessenz, damit die Hörer auch vielleicht noch ein bisschen was da rausnehmen. Weil jetzt nur zu wissen, dass Hermann Scherer lustig war, hilft den Leuten da draußen vielleicht nicht so.
Ja, also der Punkt war, der Punkt, das kann ich nicht so als Quintessenz sagen, aber der Punkt ist im Endeffekt, dass er sagt, du bist so unique, versuch dich einfach nicht mit anderen zu vergleichen, sondern
okay, mach, naja, einfach, ist ja schon
mach
meine
einfach dein Ding, ne? Ja. Machen USP bedeutet immer, ich guck nach den anderen und guck, wo bin ich denn besser, mach einfach dein Ding und mach so, wie du bist und mach's authentisch. Man, das sagen ja ganz viele. Am Ende kommt das immer wieder auf diese Sachen zurück. Aber das war für mich, vor allen Dingen bei ihm fand ich richtig, richtig top, die Art, wie er es gemacht hat. Also ich habe so viel gelacht dabei, also richtig cool. Und ja, also die Halle hat getobt und das war richtig geil. Wen ich auch mega fand, also wer mich komplett überrascht hat und für mich fast das beste Speaking von diesem Greater Festival war Verona Poth tatsächlich. Jetzt kennt man die ja von hier werden sie geholfen und so, ne? Und hat ein gewisses Bild im Kopf, hatte ich auch. Ich hatte auch überhaupt keine, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Ressentiments hatte oder so, aber ich dachte mir halt, okay, da kommt Verona Poth. Ja. Und was für mich überraschend war, man hat erstens mal sehr, ich saß ja sehr nah vorne nochmal, ne? Und ich habe gesehen, die war richtig nervös. Ja. Okay. Ich konnte immer schon die Leute sehen, lange bevor die auf die Bühne gegangen sind. Habe ich die schon gesehen, ne? Ich habe die sozusagen vor der Treppe gesehen, dann wurden die oben aufgerufen, dann sind die hochgegangen. Und ich habe gesehen, die war total durch, ja? Also wirklich. Und dann ist die hochgegangen und dann hat sie ja gesagt, okay, ich weiß, ihr denkt, dann hat die halt dieses Markenzeichen, ist ja die Stimme und alles, ne, und so ist die ja auch. Aber dann sagt sie, ich weiß, ihr denkt, da kommt jetzt eine mit, weiß ich, was für eine TV-Erfahrung und Screen und Shows und alles Mögliche. Aber ich war noch nie live als Speakerin auf der Bühne und ich bin genauso nervös wie alle anderen hier.
Also war kein Interviewformat, sondern
sie hat wirklich sie war ganz alleine da. Okay. Sie hat ein Speaking gemacht.
Und ja, was wirklich anders ist denn, ne? Sonst wird sie oft interviewt.
Und dann aber hat man gemerkt, relativ schnell, sie ist halt wirklich so, wie sie ist. Sie sagt, ja, diese Leute sagen mir seit 30 Jahren, du hast ein Dativproblem. Ich weiß bis heute noch nicht, was das ist, hat sie gesagt. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Und es kam so ein bisschen Vita und die hat natürlich was zu erzählen. Also ich sag mal so, inhaltlich war das einfach für die, weil die mehr oder weniger autobiografisch da was erzählt hat. Aber was mich halt sehr abholt, ist, wenn Menschen emotional werden und echt wirken. Und sie hat halt viele Dinge aus ihrer Karriere reflektiert, wer ihr geholfen hat, wem sie dankbar ist. Das merkte man schon, dass das echt war. Aber was total echt war, war, als sie erzählt hat, dass sie sich mal selbst bei Günther Jauch in der Wer wird Millionär-Show, Promi-Version, mal reingequatscht hat und gesagt hat, sie macht ein SOS-Kinderdorf in Bolivien, glaube ich. Ich glaube, Bolivien, Südamerika auf jeden Fall. Und sie sagt, und als ich aus dem Stuhl raus bin, wusste ich, du blöde Kuh, du hast weder eine Million für so ein Dorf, noch hast du irgendwie eine Genehmigung, noch sonst irgendwas, ja. Da war wieder mein Mund schneller als mein Gehirn, so nach dem Motto, ne? Und dann hat sie die Geschichte erzählt, wie sie es umgesetzt hat. Es leben heute 170 Waisen in diesem Dorf und sie ist regelmäßig da und sie macht das, ja. Und dann stand sie da und dann hat sie gesagt, und dann hat man gemerkt, Pause. Die ganze Halle irgendwie denkt, was ist jetzt los? Und dann merkt man, und dann siehst du ihr so eine Träne über die Wange kullern. Und dann sagt sie, ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich würde alles in meiner Karriere, alles hergeben, aber nicht das. Ja, das war echt so ein magischer Moment, wirklich. Da kam Gänsehaut, ich sage ja immer, Gänsehaut lügt nie, ne? Und es war tatsächlich so, dass du gemerkt hast, das liegt ihr sehr am Herzen und ja, fand ich total super. Mhm. Aber sag mal, wer hat dir denn gut gefallen?
Du, ich habe gar nicht so viele Namen wie du jetzt aufgeschrieben. Ich konnte und wollte mir die auch gar nicht merken. Für mich waren eigentlich immer so, manche Leute hatten die Gabe, Perspektivwechsel einfach so durchzuführen. Und da ist der Perspektivwechsel mehr in mir hängen geblieben als der Name jetzt. Das ist vielleicht doof, aber am Ende war ich von diesem Perspektivwechsel so fasziniert. Und da waren eigentlich nur ein paar Momente mit bei. Also erstmal habe ich nicht alle Sessions gesehen, muss ich fairerweise sagen. Auch bei Verona war ich ja nicht da. Wir sind auch am zweiten Tag, weil wir ja noch die Fahrtstrecke hatten, relativ früh abgehauen. Aber was mir so in Erinnerung geblieben ist, sind eben so Geschichten wie, wenn du ein Kind hast und es malt irgendwie wild an deinen neu tapezierten Wänden rum. Und du regst dich jetzt als Elternteil total auf. Siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr, wer der Speaker war. Genau. Und der sitzt jetzt vor dir und innerlich brodelt er total und du überlegst jetzt, wirst du jetzt den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen zusammenfalten, weil es in dir ja so aussieht, als müsstest du das machen und müsstest jetzt sehr belehrerisch sein. Und denkst jetzt einfach mal darüber nach, was wäre, wenn es durch irgendeinen Unfall oder durch Krebs oder durch irgendwas anderes diesen kleinen Menschen in deinem Leben, den du sehr lieb hast, nicht mehr geben würde. Dann würdest du ja dieses Schlafzimmer oder den Flur, wo dann das Kind rumgekritzelt hat, vielleicht in deinem ganzen Leben nicht mehr umtapezieren und nicht mehr streichen, weil das ja das Letzte ist, was dieses Wesen eigentlich so gemacht hat. Und den Perspektivwechsel mit sowas kriegst du mich ja auch total. Mhm. Und das fand ich faszinierend, aber abseits von der Person, vielleicht hätte ich mir auch die Person merken sollen, aber davon lebt er das sehr stark. Ich habe, wie gesagt, sehr oft gehört, du bist nicht gut genug und was musst du machen, um jetzt besser zu sein. Aber viele haben sich gerade mit dem, was du eben mit Emotionen schlägt Daten oder was sagst du immer?
Emotionen schlagen Fakten immer.
Fakten, genau. Mhm. Damit kriegt man schon Leute. Wie man es denn konsequent so innerhalb des Marketings oder so innerhalb seiner Brand spielt, ist wieder eine andere Geschichte. Aber da in dem Moment auf der Bühne hat der mich gehabt, auch weil ich natürlich selbst Vater bin und mich in die Situation reinversetzen kann. Und das ist die Hölle. Das relativiert so viel in deinem Leben, wenn du einfach denkst, du hast Probleme, weil dein Sohn irgendwie Scheiße gebaut hat oder Abitur nicht geschafft hat oder whatever. Und du gehst mal in ein Kinderhospiz und siehst da Leute, die kurz vorm Sterben sind oder auf dem letzten Weg sind, dann ist scheißegal, ey. Und das muss man sich einfach viel öfter auch realisieren. Und dazu war Greater halt in vielen Teilen sehr cool. Was mich so ein bisschen eigentlich, was alles überschattet hat, waren so die Momente der Massenbegeisterung. Muss man ja dazu sagen, das lebt ja sehr, sehr von Chaka und sehr von wir tanzen alle zusammen und jetzt machen wir auch alle und alle sagen ja, wenn irgendwie nochmal was reflektiert werden soll. Und ich habe mit einigen Leuten geredet, die Ähnliches gedacht haben wie ich und das war halt wirklich so, dass er ja, so hat es bei Adolf auch angefangen. Also ist jetzt unfair, das an Greater zu projizieren. Aber es zeigt ja, wie schnell und einfach man Macht über Menschen ausüben kann, wenn man entweder Reichweite hat oder Charisma hat, siehe Tony Robbins, weil der hat Charisma, der Typ. Das muss mir nicht gefallen, aber der hat schon irgendwas, was Leute in den Bann zieht. Und da geht bei mir immer so eine Rundumleuchte an, wo ich denke, oh, Achtung, Gefahr, Gefahr. Und also ist nur ein Gefühl und das ist auch total irrational, weil die ja alles richtig machen. Es geht ja darum, ein bisschen Chaka zu machen und die Leute zusammenzubringen. Aber ja, es ist so eine Grundreflexion für mich oder so eine Grundreaktion, dass ich mich nicht so beeinflussen lassen will. Und deswegen bin ich als Charakter, glaube ich, auch für die Greater gar nicht so richtig geeignet. Ich kann mich mal an so ein Event erinnern, wo ich bei Karl Kratz auch war, wo mit Hypnose gearbeitet wurde. Und jetzt Leute sollten so irgendwie die Finger der beiden Hände miteinander verschränken und ganz doll pressen irgendwie für 3 Minuten. Und dann haben wirklich manche Leute die Hände nicht mehr auseinandergekriegt. Und alles in mir sagt, ey, Marco, du musst die Hände auseinanderkriegen. So funktioniert das nicht. Und bei anderen ist es so, die sagen,
ich habe die Hände nicht auseinandergekriegt. Ich war dabei.
Genau. Und manche lassen sich auf das Spiel halt ein. Und das kann ich halt überhaupt gar nicht. Und ich glaube, da trennt sich vielleicht auch so von denen, die es toll finden oder die inhaltlich so in die Tiefe gucken, War also zumindest mein Gedanke.
Was mich dabei fasziniert ist, und deswegen gehe ich auch gerne ins Fußballstadion. Ich gehe super gerne ins Fußballstadion und ich gehe wirklich manchmal.
Was auch Massenbegeisterung ist.
Mittlerweile, ne? Also, wissen ja alle, dass ich Fan vom oder Lebenszeitmitglied beim Hamburger Sportverein bin. Ja. Und ich gehe tatsächlich gern im Norden, bei uns ist ja die Nordkurve, wegen Norden ist ja sozusagen das Zuhause der harten Fans. Und da ist auch der Stehblock. Und ich gehe tatsächlich gerne mitten rein in den harten Stehblock, wo die Jungs stehen, weil ich finde, das ist so, hat so ein bisschen was Christliches oder Religiöses fast. Du stehst da und du verlierst dich in dieser Menge als Individuum. Ja, alle, die da sind, haben sozusagen die gleiche Meinung. Der Scheiß-Schiri hat jetzt das Falsche gepfiffen. Alle regen sich auf. Ja, und dieses in der Masse untergehen als Individuum, das finde ich total faszinierend. Das finde ich, triggert mich irgendwie positiv. Und das finde ich, fand ich bei Creator, waren auch Momente da, wo ich fand, das war zu viel Chaka. Und es waren auch Dinge da, ich glaube, wir haben auch eine Übereinstimmung im Negativen, nämlich Francisco Javier Medina.
Ja, auch ganz schlimm.
Kommen wir gleich noch zu. Fand ich auch drüber, aber so grundsätzlich bin ich ein Typ, der sowas mag. Und das mochte ich sehr. Also teilweise mochte ich sehr.
Ich will noch einen Moment sagen, den ich auch als sehr massenbegeisterungsmäßig empfunden habe, den ich aber irgendwo ganz cool fand. Und da weiß ich auch wieder den Speaker nicht. Es gab einen Moment von einem Speaker, der die Halle geteilt hat. Also so gesagt hat, okay, rechts stehen jetzt hier die eine Hälfte und links steht der die andere Hälfte. Nee, war im Laufe des, des Tages irgendwie. Und dann war es so, dass die einen Körperhaltung symbolisieren sollten und aufrecht stehen sollten, die Arme nach oben strecken sollten, so als ob sie empfangen und jetzt für alles offen sind, irgendwie so ein bisschen natürlich. Und
die anderen haben applaudiert.
Und die anderen haben applaudiert, genau. Und das hat immer gewechselt. Mhm. Und ich habe gesehen, wie die Leute, die nur dagestanden haben und für sich ja dagestanden haben, ich habe es als Menge wahrgenommen, aber jeder Einzelne hat es ja für sich wahrgenommen. Und du stehst jetzt da, kannst die Augen meinetwegen zumachen und denkst, du bist alleine und wirst gefeiert von dem Applaus von der Gegenseite. Und es waren immerhin dann nochmal 4000 Leute. Und diese Momente, ich meine, wir haben ja beide nun schon auch ein bisschen auf Bühnen gestanden, auch wenn die ein bisschen kleiner waren, aber wir wissen so mit Applaus und so, wie man sich da fühlt. Und viele von den Teilnehmern wissen das, glaube ich, gar nicht. Und die hatten aber mal diesen Moment von, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich irgendwie, wenn Leute begeistert von mir sind, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Also war eine Illusion, aber die war schon sehr wirkmächtig, muss ich sagen. Und das fand ich schon auch toll, da kann man mitarbeiten. Das finde ich schon sinnvoll.
Ja, irgendwie. Also ich denke, es waren Highlights drin und Downlights. Ich weiß nicht, wir kommen ja sonst mit der Zeit gar nicht hin. Ich würde einfach noch mal schnell drüber fliegen über meine Notizen, wenn du magst. Ja,
sag doch, genau.
Für ich habe da sowieso für weniger. Für mich absolut nur eine Durchschnittsnote war diesmal Tony Robbins. Vielleicht, weil ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe. Ich bin trotzdem im September bei Unleash the Power und ich freue mich tierisch drauf auf 4 Tage. Ich glaube, 4 Tage Tony Robbins, das wird eine richtige Ochsentour.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich freue mich total drauf, weil ich habe immer das Gefühl, das bringt mich persönlich tatsächlich irgendwie weiter. Es ist eine neue Erfahrung. Aber ich fand halt dieses Mal wirklich das, also was mich wirklich überrascht hat bei einigen Speakern ist, dass tatsächlich zu 90% die Inhalte deckungsgleich waren mit dem, was ich schon kannte von denen oder was letztes Jahr gesagt wurde. Und bei Tony Robbins war es auch nicht 100%, aber es waren sehr, sehr viele Sachen, die sofort bei mir wieder hochkamen von letztem Jahr, wo ich mir so dachte, okay, das hat dann irgendwann den Anschein, als wird so eine Standardnummer runtergezogen oder durchgezogen. Ja. Und natürlich hat Tony Robbins diese physische Präsenz, dann war der ja bei mir auch permanent in der Reichweite. Also ich saß ja wirklich da vorne und der ist ja neben mir hergelaufen, mehr oder weniger. Ich habe den besser sozusagen live gehört als über die Studio-Geschichte. Das ist schon ein Typ, der einfach physisch da ist und stark präsent ist. Und wenn der die Leute anschreit oder auch wenn der so Mimik und Gestik macht, das ist schon irgendwie speziell.
Also optisch, der ist ja auch eine Erscheinung irgendwie. Der hat diesen mega breiten Kiefer irgendwie, was ja oftmals mit Männlichkeit so assoziiert wird. Und viele von so größeren Führern außer Adolf haben das ja auch. Also er hat schon, und er, was wird ja jedem aufgefallen sein, der klatscht halt wie ein irgendwie ein bisschen, weiß nicht, als ob er eine Fingerbehinderung hat oder so. Der klatscht halt nur mit den Innenflächen irgendwie, nur mit der Hauptfläche, mit dem Mittelknochen sozusagen. Und das fällt ja schon unheimlich
auf. Der ist sehr speziell, aber ich fand es diesmal nicht so faszinierend, was vielleicht leicht auch in der Natur der Dinge liegt, wenn du ihn zum zweiten Mal siehst. Ich freue mich aber trotzdem auf den September, weil ich glaube, ich habe unfassbar viele Wordings von ihm mitgenommen. Also ich kann ja nachher mal 1, 2 sagen, die ich für mich adaptiert habe. Fand ich richtig cool. Wen ich auch wieder richtig cool fand, war Dieter Lange, allerdings nicht in der Rolle als digitaler Zwilling. der war ja zweimal auf der Bühne. Der war einmal auf der Bühne, da wurde er mit seinem digitalen KI-Zwilling konfrontiert, was irgendwie ein netter Gag sein sollte. Aber ich fand so irgendwie nach dem ersten Aha und oh, lustig, hatte sich das irgendwie erledigt. Und dann fand ich es auch nicht mehr so originell. Und ich glaube, auch Dieter Lange fand es nicht so cool. Zumindest ist der ja eh so ein bisschen barsch, will ich mal sagen, burschikos. Und ich glaube nicht, dass der viel Spaß hatte.
Aber man muss sagen, das haben sie auch rausgestellt, dass das natürlich für den ganzen Coaching-Bereich eine Sache ist, maximal zu skalieren unter Stimme und Erscheinungsbild von der Marke, die dann da aufgebaut wurde.
Genau.
Und das ist ja für viele Coaches wirklich eine, wie eine Gelddruckmaschine, wenn das funktioniert.
Ja.
Deswegen war, glaube ich, bei vielen Leuten habe ich da Dollarzeichen in den Augen gesehen.
Das war ein Mind-Opener, definitiv. Und ganz ehrlich, allein schon sozusagen dieses Geschäftsmodell mal so wahrzunehmen, was ich so auch nicht auf dem Schirm hatte, weil es gar nicht mein Business ist, aber scheißegal, ich fand das total klasse zu sagen, okay, du kannst ja eigentlich als One-Man-Show nicht skalieren. Mhm. Du hast, verkaufst Zeit für Geld. Das geht ja gar nicht anders, wenn du persönlich als Personenmarke, in dem Fall geht's dann doch.
Ja. Mhm, genau.
Ein Stück weit als digitales Derivat zu einem günstigeren Preis oder wie auch immer. Ja. Aber fand ich auch total gut. Was für mich noch ein totales Highlight war, also ich habe noch zwei Highlights, die würde ich gerne, die würde ich gerne unbedingt noch sagen.
Ja, sag.
Kurz. Und zwar habe ich ein spezielles Bild über Elon Musk. Und wer mich kennt, weiß das auch. Also ich war schon nicht mehr bei Twitter, als Twitter noch Twitter hieß. Ich finde Menschen, die in ein Unternehmen gehen und erstmal 500 rausschmeißen, einfach zum Kotzen. Ja. Ich finde viele Ansichten, die der so hat, was Finanzen, Geld und die Welt angeht, richtig scheiße. Ich finde aber auch viele Sachen, die er macht, richtig geil. Also ich bin da so zwiegespalten, tendiere aber eher so 51% zu, ich bleibe nicht bei Twitter. Ja. Und mehr wird ihm das auch egal sein, weil warum auch soll er sich darum kümmern? So, aber was ich sagen wollte, da kommt dann eine 76 Jahre alte Frau auf die Bühne, angekündigt als Interviewgast. Und eins will ich dazu noch mal sagen, in der Klammer, Klammer auf, ich fand die Interviewformate insgesamt eher schwach. Also die haben mich nicht abgeholt. So, ich hätte mir da lieber Speakings gewünscht. Es waren Interviewformate dabei, die waren richtig schwach, fand ich. Mit der einen Influencerin, egal. Also ich fand manche richtig schwach, aber das Interview mit May Musk, wo ich dann erst realisiert habe, ich gestehe, ja, das ist ja auch eine Masse an Informationen, das musst du ja alles erstmal sortieren, verarbeiten, dich orientieren. Da habe ich erst geschnallt, dass die Mutter von Elon Musk, und die ist Topmodel seit 50 Jahren und die ist jetzt Best Ager Model mit 76, eine unfassbar schöne Frau mit 76.
Ja.
Und was mich halt total gecatcht hat, war, wie die anfing zu erzählen, ja. Der kleine Elon und sein Bruder, wie die mittags drum gekämpft haben, dass sie ein Stück Fleisch wollen, aber es gab halt nur Suppe oder keine Ahnung, ich sag das jetzt mal so aus dem Gedächtnis, ne? Oder die Weihnachtsgeschenke, wie sie die, also so völlig normale Sachen.
Den gewalttätigen Mann, also die sind ja unter,
genau,
war ja nicht so leicht die Zeit, glaube ich, wo
genau,
Elon groß geworden ist.
Die hat er einfach so völlig freundlich, nett und auch überhaupt nicht irgendwie abgehoben, so ganz menschlich erzählt, wie das Leben von Elon war in seiner Jugend. Und plötzlich hatte dieser Typ, den ich so ein bisschen egoman bei mir abgespeichert hatte, der hatte plötzlich so ein menschliches Antlitz. Ja, so, ich weiß auch nicht. Das war eine völlig andere Facette. Und sowas liebe ich ja, wenn meine Perspektive, die bei mir drin ist, irgendwie geändert wird. Und ich fand die total bescheiden, sehr zurückgenommen. Und by the way, halt auch unfassbar hübsch für das Alter. Und auch wenn dann so eine 76-Jährige sagt, ist mir doch egal, ich mache jetzt noch ein Shooting in Turin, dann fliege ich noch dahin und dann sagen alle, ach, du musst dich mal ausruhen, aber ich habe keinen Bock, mich auszuruhen, ich fliege jetzt noch dahin. Das war einfach ein absolutes Highlight für mich. Also ich fand die so, so toll, ich hätte ja noch 2 Stunden zugehört, ja. Also die und Verena Brot und mein Tag wäre gerettet gewesen, ja. Und was ich auch toll fand, und jetzt weiß ich, jetzt gehe ich auf dünnes Eis. Und ich muss dazu sagen, ich war auch ein bisschen erschrocken. Ich habe mich kurz nach Crater öffentlich bei LinkedIn und ja in den sozialen Medien dazu bekannt, dass ich die gut fand. Und ich habe tatsächlich so einen richtigen Mini-Shitstorm kassiert.
Okay.
Also Mini. Und ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich komme auch damit klar. Und die Leute, die mir geschrieben haben, wissen ja, wer es ist. Ja. Aber tatsächlich, erster Punkt, Leute, die das kritisieren, kritisieren immer als PN. Da schreibt keiner öffentlich drunter, was er denkt. Mhm. Sondern die, die richtig derbe kritisieren, schicken dir eine PN. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war, dass viele einfach, na, wie soll ich sagen, keinen Perspektivwechsel akzeptieren bei anderen. Also bei mir war es so, es geht um Laura Sophie Boutour. Und für die, die sie nicht kennen, das ist die, die im Januar, Februar einen richtig krassen Shitstorm kassiert hat bei LinkedIn. Also richtig krass. Die ist von Deloitte, von dieser Beratungsfirma, die weltweit irgendwie, schlag mich tot, 400.000 Mitarbeiter hatte oder sowas. Also ein Riesending. Ist die Influencerin, also Corporate Influencer. Mhm. Die arbeitet dort und hat eine unfassbare Reichweite. Ich glaube, die hatte, stand bei Greater 300.000 Follower oder sowas bei LinkedIn. Und der Punkt ist ja, dass irgendwann im Februar ein Spiegelartikel erschien, wo die sozusagen an die Wand genagelt wurde und es wurde gesagt, ja, das unstete Leben oder die unehrliche Art von Lara Sophie Boutour. Und dann wurde in den Raum gestellt, dass sie betrügt. Also, dass sie indische Follower kauft im großen Stil oder keine Ahnung. Und da wurden auch Metriken gezeigt und so weiter. So, und ich hatte das so am Rande mitbekommen. Wusste aber auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass die da auf die Bühne kommt. Dann kommt die auf die Bühne und dann hat die quasi sozusagen ein Tagebuch ihres Shitstorms aufgeführt und das Ganze sehr, sehr stark inszeniert in zwei Rollen. Die hat sozusagen die Rolle des Haters übernommen und ihre eigene. Und hat dann gesagt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so, 21. Februar, 8 Uhr. Der erste Post kommt oder es schreibt mich jemand an, sagt, hast du den Spiegelartikel gelesen? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke also erstmal online nach. 21. Februar, 8.01 Uhr. Die erste Nachricht kommt. Was bist du eigentlich für eine blöde Bitch? Ja, dich sollte man sperren. Und so hat die das dann erzählt, ja. Und jetzt kommt wieder dieser Moment, auch wenn das ein bisschen sozusagen die Kuh zu Ende geritten ist, aber tatsächlich ist es so, ich habe die vorher gesehen. Und du kannst mir glauben, die hat am kompletten Körper gezittert, ja. Und dann stand die oben auf der Bühne und die hat gesagt, ich konnte 3 Wochen nicht schlafen, ich konnte nicht mehr in meiner Wohnung bleiben, ich hatte so Angst, ich bin zu meinen Eltern gezogen und ich hatte auch bei meinen Eltern Angst, ich konnte auch da nicht schlafen. Ich kam überhaupt nicht mehr zur Ruhe, ja. Und unabhängig davon, dass sie nachher gesagt hat, von Instagram, von unabhängigen juristischen Einheiten und von wem überall ist bestätigt worden, dass es keinerlei Indizien oder Anzeichen gibt, dass sie selbst manipuliert hat in irgendeiner Form, ja. Ohne das prüfen zu können, habe ich sie einfach abgenommen. Weil sie stand da und sie war echt und sie war authentisch. Und das war für mich, wir machen ja in der Agentur auch Krisenkommunikation, das ist natürlich im wesentlich kleineren Stil, ja, wenn beim Kunden mal was schief geht. Aber das war für mich maximale Transparenz und Ehrlichkeit auf der Bühne. Ob es am Ende stimmt, habe ich auch mal im Post geschrieben, kann ich nicht überprüfen, ja. Aber sie den Mut zu haben, sich dahin zu stellen und das so zu sagen und auch mal zu sagen, was das mit einem macht, mit einem Menschen, sowas, ja. Das war für mich ein absolutes Highlight.
Okay. Mhm.
Ja, ansonsten habe ich noch hier als sehr starke Speaker stehen Oliver Brünner. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Oliver Brünner ist der Speaker und ich habe den Podcast gehört bei Creator schon. Und ich habe das beim Radfahren gehört. Ich war mit dem Mountainbike unterwegs.
Passt da bloß auf beim Radfahren.
Ja, ja, genau. Ich kann ja ab und zu mal wieder so ein Stündchen fahren. Ja, und da war ich ein Stündchen unterwegs. Und ich weiß noch genau, und es ist jetzt eine Storytelling-Art, das zu erzählen, aber es war so. Ich fahre so in Sonnenuntergang, es war relativ spät, fahre an einem Sonnenblumenfeld vorbei und er fängt an zu erzählen. Und ich denke so, wie spricht der Mann denn? Ja, und was ist das denn für eine komische Aussprache? Und ich war noch nicht am Ende von diesem Sonnenblumenfeld, musste ich anhalten, habe mich hingesetzt und habe den Podcast gehört und habe Rotz und Wasser geheult. Ja, ich saß da alleine mit meinem Mountainbike und habe geweint, weil das so echt war. Und Oliver Brünner ist eben ein Mensch, kann ich nur empfehlen, den Podcast, der bei der Geburt sehr lange im Geburtskanal stecken geblieben war und starke spastische körperliche Behinderung hat, nicht sprechen konnte, nicht gehört hat am Anfang. Und er fängt immer seinen Vortrag an mit, also in dieser ihm typischen Art, er steht halt auch sehr, ich will jetzt sagen, komisch da, ne? Weil er halt viele Spastiken hat und so. Aber er sagt, der Arzt sagte zu meiner Mutter, da haben sie aber ein Sorgenkind geboren. Wie Unrecht er hatte, ja. Und das Ende vom Lied ist, er ist heute millionenschwerer Unternehmer. Er hat 2 Kinder oder 3 Kinder. Er hat eine glückliche Familie, hat sein Leben in die Hand genommen. Und er sagt immer, if you can dream it, you can do it. Und ich meine ganz ehrlich, jetzt kannst du wieder sagen, klar, ja, logisch, ja. Aber wenn so einer das sagt, verstehst du, das hat einen ganz anderen Impact. Weil der Mann, was der alles gemacht hat, unfassbar, diese Entwicklung, die er dann auf der Bühne erzählt, wie er sich weiterentwickelt hat, wie er angefangen hat. Er musste auf eine Behindertenschule, hieß das damals noch. Ja. Mhm. Das wollte er aber nicht. Dann hat er sich hochgearbeitet, hat Abitur gemacht, hat eine Frau kennengelernt und so weiter und so fort. Und hat mit seinem Leben und sagt, er ist der glücklichste Mensch auf der Welt, er hat eine tolle Familie, er hat einen tollen Job und er geht auf die Bühne, er kann auf die Bühne gehen und stehen. Und dann hat er letztes Mal versprochen, letztes Jahr, das hat er nicht eingehalten, aber hat gesagt, er ist auf dem Weg, wenn er wiederkommt, weil er hat ja völlig starre Hände. Ja? Und er will Klavier spielen. Und wenn ich wiederkomme, werde ich hier sitzen und Klavier spielen. Das hat er nicht geschafft, aber hat gesagt, ich bin auf dem guten Weg, ich ziehe das Klavier zum Üben magisch an, hat er gesagt. Ja, und das, also das war ein absolutes Highlight für mich und ja, eins einer von den tollen Momenten. Gibt's, wie gesagt, auch als Podcast, kann man durchaus mal reinhören.
Ja, sag mal, zwei zwiespaltig, ne? Also der eine nimmt das als Motivation, weil er wirklich den Charakter hat, und der andere zerbricht daran, weil er denkt, er kann das Ziel nie erreichen, was er erreicht hat. Mhm. Ich bin da mal hin und her gerissen. Ich glaube, am Ende gewinnt immer eigentlich der Part, den er besetzt, weil was bringt's einfach, in die Depression zu gucken? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also genau. Dann lieber nach oben und dann wieder in der Depression landen, wenn man es nicht geschafft hat. Aber sonst landest du ja sowieso da. Also ja. So hast du wenigstens noch die Chance, nach oben irgendwie auszubrechen, auch wenn es die wenigsten schaffen, aber eine andere Möglichkeit ist ja nicht da.
Aber deswegen. Er zeigt ja, dass es geht. Ja,
ja, aber es schaffen immer sehr, sehr wenige leider.
Ja, nur. Natürlich.
Aber trotzdem, es gibt gar keinen anderen Weg. Du kannst nur probieren, es zu schaffen, so wie er. Oder ja. du wirst in der Depression enden. Du hast aber ja gar
keine andere Wahl. Resignation ist nicht die Lösung an der Stelle. Genau. Ja, aber es ist schwer umzusetzen oft. Ja. Das war übrigens auch wieder so, wenn wir jetzt Themenhopping machen, fand ich sehr geil von Tony Robbins. Und klar sind das immer alles Sachen, wo jeder jetzt natürlich auch von diesem Podcast, der zuhört, sagen kann, ja, ist doch logisch. Ist doch klar. Ja? Mhm. Aber Tony Robbins hat ja gesagt, deine Stärke ist nicht das, was du kannst oder weißt. Deine Stärke ist das, was du davon umsetzt. Du musst es nicht im Kopf haben, du musst es auf die Straße bringen.
Ja, ja, wie oft ich da Execution gehört habe, war schon sehr
schön. Ja, genau. Aber das stimmt ja. Ne?
Ja, stimmt ja.
Und insofern, so, und letzter Punkt, wenn ich noch, ich fasse jetzt einfach mal in einem Satz zusammen, wer noch gut war, weil sonst wären wir nie fertig. Wen ich überraschend stark fand, also ja, und rhetorisch und überhaupt so menschlich richtig gut war Christian Wolff. Ich hatte von dem keine so gute Meinung aus dieser Präsidentenzeit. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch dem Mainstream gefolgt, ja, mit dieser Hausaffäre und was da alles war in seiner Amtszeit. Ein sehr sympathischer Mensch, der sehr vernünftige, normale, finde ich, Ansichten hat, in Anführungszeichen. Was ist schon normal, ja, also was ist schon der Norm? Aber wenn der sagt, auf die Frage, was würdest du dir von der Politik heute wünschen, wo du ja nicht mehr aktiv bist, sagt er, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass Politiker mehr in der Lage sind zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben Corona-Fehler gemacht, es gab keine Blaupause, das ist auch okay. Aber einfach mal zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht und nicht irgendwie verklausuliert mit 8 Antworten drumherum am Ende zu sagen, ja, es konnte ja keiner wissen, sondern einfach zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Ne? Und also das fand ich so, kam viel rüber inhaltlich, wo ich dachte, Donnerwetter. Also ich würde dem heute sozusagen eher ein Bundespräsidentenamt zutrauen, als ich es damals getan hätte, ihn nicht kennend. Wen ich auch super, super stark fand, war die Alma Obama, die ältere Schwester von Barack Obama,
ich auch nicht gesehen,
die diesen Sonderpreis bekommen hat. Da gibt's ja immer diese, wie heißt denn das, den goldene Feder, nee, blaue Feder, ich weiß nicht. Also es gibt einen Preis, der ist auch irgendwie dotiert mit, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder 10.000 Dollar oder irgend sowas. Da wird jedes, war letztes Jahr Reinhold Messner da, der hat einen Preis bekommen und da waren auch schon Dunja Hayali war schon da, hat einen Preis bekommen. Und dieses Jahr war es Alma Obama und das ist die ältere Schwester von Barack Obama. Und das ist eine studierte Germanistin, auch interessant, allein die Zusammenhänge zu sehen, ja, dass die ältere Schwester von ihm eine Germanistin ist. Mhm. Und die setzt sich in Afrika für bestimmte Menschengruppen ein, Diskriminierte und auch für Kinder. Und das war sozusagen der Grund, warum sie da geehrt wurde. Und die Laudatio hat Willy Lemke gehalten, der ehemalige SPD-Bürgermeister von Bremen und vielen ja auch als der war ja Vorstand bei Werder Bremen, glaube ich, oder Manager bei Werder Bremen. Also das war auch ziemlich stark. Insofern hatte ich wenig Downlights. Und wenn man da mal zukommen will, hatte ich 2 Speaker auf dem Schirm, wo ich mit relativ großen Erwartungen rein bin. Das war nämlich Francisco Javier Medina. Kannst du ja gleich mal was zu sagen? Ich glaube, du fasst das gut zusammen. Und wenn ich auch dieses Jahr nicht gut fand, muss ich ehrlich sagen, es tut mir eigentlich in der Seele ein bisschen leid, weil ich habe ihn schon gesehen und da war er richtig, richtig gut. Aber das war Maxim Mankiewicz, der in diesem Mal ja auch ein bisschen überzogen hat, fand ich. Der hat diese Geschichte erzählt, er kommt ja aus der Ukraine und er hat diese Geschichte erzählt mit seinem Sohn, der hier im Publikum sitzt und der zum ersten Mal was über seinen Onkel erfährt, der in der Ukraine gestorben ist und der ihn ja nie mehr kennenlernen wird. Und ich fand das einfach, ich bin ja so ein Mensch, der auf sowas anspricht, so emotional, ja, aber das war mir einfach too much. Es war auch sehr, sehr betont und sehr leise und sehr dunkel in der Halle und es war richtig Depri. Es hat mich richtig heruntergezogen. Und natürlich ist das ein scheiß Thema. Und natürlich kann man auch auf so einem Event über sowas reden. Aber ich hätte es irgendwie anders inszeniert, glaube ich. Und ich kenne ihn als Speaker, der kann richtig cool sein. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also das waren so ein bisschen meine Downlights. Ja.
Ja, bei Medina muss ich sagen, ich kannte den ja nur, weil meine Frau immer hier diese Serie guckt, irgendwie, wo er da mitspielt. Ich weiß gar nicht mehr, Tag und Nacht oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, irgendwo.
Keine Ahnung.
Spielt er ja mit in so einer Seifenoper. Und ich muss sagen, der ist ja nun Schauspieler. Und also erstmal hatte ich so in den, weiß ich nicht, 20 Minuten, die er da hatte, der er sehr als Top-Speaker von Greater hervorgehoben wurde. Also er wurde richtig gefeiert und jetzt als Superstar irgendwie da inszeniert, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte das einzige Mal auf dem ganzen Greater Festival das Gefühl, Alter, hör auf, mich anzuschreien. Der hat mich die ganze Zeit nur angebrüllt. Und wirklich in einer Art, wo ich sage, also ich bin ja nun auch einer, der emotional sein kann und merke und der auch Druck, echt? In der Stimme haben kann. Ja, genau. Und da, gut, da war wieder das Learning. Okay, so kann es auch kommen, wenn du zu viel, wenn du dich so echauffierst in dem Thema, dass das für andere unangenehm wird. Das war mein Learning daraus. Aber das war so mein erstes Ding. Und wo er mich wirklich total verloren hat, war, als er so Ruhe hat gewähren lassen in seinem Vortrag und sich dann eine Träne rausgedrückt hat, die ich ihm null abgenommen habe. Null, aber wirklich null. Er hat so oft auf seine Eltern hingewiesen, die ihm so wichtig waren und seine Kindheit und so. Das mag alles echt sein, aber es fühlte sich 100% inszeniert an, 100% schlecht geschauspielert an. Und damit machst du, und das habe ich auch in deinem Sinne wieder gelernt, du kannst gutes Storytelling mit so einer Art 100% kaputt machen.
Ja.
Und dann ist genau das Gegenteil dadurch passiert, nämlich dass ich den Typen überhaupt nicht mehr mag. Und dann macht Storytelling genau das Gegenteil, wenn du es nicht gut leben kannst. Und da waren ja viele Sachen mit bei, die wirklich emotional waren, wo ich gedacht habe, ja, das nehme ich dem ab. Und diese Schwelle hinzukriegen, also anschreien und künstliche Tränen rausdrücken, gehört nicht dazu, um Vertrauen aufzubauen. Das habe ich gelernt.
Wobei, ich will mal eine Lanze für ihn brechen. Also da hatten wir exakt die gleiche Gedanken. Also ging mir genauso. Mir war das auch, selbst mir war das too much, ja. Aber ich habe trotzdem in der letzten Woche den zweitägigen Workshop mit ihm gemacht. Das fing immer abends um 19 Uhr an, ging jeweils 2 Stunden.
Du bist ja wirklich noch härter, als ich gedacht habe.
Ja, ich habe und da muss ich sagen, da war der richtig gut. Und zwar hast du gemerkt, der hat nicht präsentiert, sondern der hat das gemacht, was er wirklich will. Die Leute coachen, die Leute weiterbringen. Ich hatte noch nie so ein Coaching oder sowas, wo einer gesagt hat, wir gucken uns jetzt erstmal eure Geburt an. Und er hat tatsächlich bei der Geburt angefangen und hat über die Geburt bestimmte Sachen hergeleitet, was total logisch war, ja. Und total gut war, dass zum Beispiel Menschen, ich sage mal eine kausalen Zusammenhang, obwohl das wahrscheinlich der Sache gar nicht gerecht wird jetzt, aber der hat zum Beispiel gesagt, dass er selbst so einer ist, der ständig ungeduldig ist, der ständig in der Supermarktkasse steht und denkt vorne, oh, musst du jetzt das Geld noch zählen? Also das geht doch auch schneller hier, ja. So hat er sich selber skizziert und dann hat er gesagt, ich habe nie gewusst, wo kommt das her, bis mal jemand mir erklärt hat, okay, analysier mal deine Geburt. Und er war sozusagen, er wurde mit der Saugglocke geholt und so weiter und so fort, schwierig da irgendwie. Und dann hat er gesagt, ich habe von Anfang an meines Lebens gemerkt, schnell ist gut, langsam ist schlecht. Also die Geburt sozusagen unbewusst in dir drin, ja. Und das mal sowas aufzuarbeiten und mal zu hinterfragen, und da hat natürlich jetzt nicht gesagt, sozusagen, analysiert eure Geburt 1:1, sondern hat einfach gesagt, überleg mal, wo dein Typus herkommt. Du bist nicht auf die Welt gekommen, bist vom Universum so gemacht worden, sondern es gibt immer Gründe für was. Und wenn du das weißt, wo du genau herkommst, kannst du viel einfacher hingehen, wo du hin willst. Ja? Und da waren viele, viele Sachen dabei, die echt überzeugend waren. Und du hast einfach gemerkt, du merkst ja, wenn jemand für was brennt. Und er war in dem Thema drin, er hat es gemacht, er war authentisch, der war durchgeschwitzt nachher, ja, und er stand da, aber er war richtig glücklich, das hast du gemerkt. Und war gar nicht so kein Actor, der war sehr in diesem Acting drin auf der Bühne bei Greater, fand ich. Und das fand ich auch nicht toll.
Hat mir nicht gefallen.
Ja, also, was ich zum Beispiel, ich sag dir mal so 2 Sachen, die ich mitgenommen habe, ja? Also nur mal ganz kleine Sachen, weil ich glaube, am Ende des Tages muss jeder sowieso für sich überlegen, was nimmt er mit. Aber ich fand zum Beispiel, Andreas Buhr hat gesagt, und das war auch was, wo ich zum Beispiel konkret, damit du einfach mal so siehst, oder die Leute, wie setze ich das dann um? Mhm. Ich dachte, genau bei diesem Satz, genau das ist es, das muss ich in meinen KI-Vortrag einbauen. Der hat gesagt, alle Menschen grundsätzlich haben eine stärkere Verbesserungskompetenz als Erschaffungskompetenz. Das heißt, du sitzt normalerweise vor deinem weißen Blatt und hast das Problem, jetzt hast du ChatGPT als Sparringspartner oder wen auch immer, ja, KI. So, und jetzt hast du eben schon mal eine Version. Und eine Version zu nehmen und zu verbessern ist für jeden Mensch viel leichter, als bei Null anzufangen. In der Regel. Würdest du 10% Menschen geben, die fangen lieber bei Null an. Aber eine Verbesserungskompetenz, das Wort kannte ich nicht. Und der Zusammenhang war mir völlig klar, aber ich hatte das noch nie gehört als Text. Und das sind so Sachen, die liebe ich, ja. Die nehme ich mit, die baue ich ein. Ich hatte Samstag ein Speaking, habe ich direkt eingebaut. Und kam nachher die Direktorin von dieser Schule, wo ich da gesprochen habe, von dieser Weiterbildungsschule, und sagte, super, Verbesserungskompetenz, Herr Jung, genau das ist
es. Was war das Gegenteil nochmal? Veränderungskompetenz oder?
Als Erschaffungskompetenz.
Erschaffungskompetenz, okay.
Mhm. Ja, eine Verbesserungskompetenz. Jeder Mensch hat, und der Andreas Buhr hat gesagt, jeder Mensch hat eine stärkere Verbesserungskompetenz als Erschaffungskompetenz. Wenn jemand kommt und sagt, du, Marco, ich habe hier mal was geschrieben, kannst du es mal redigieren? Das ist total easy. Liest du dir durch, ist cool, sagst du hier, das würde ich anders machen, das. Wenn dir aber einer kommt und sagt, Marco, schreib mir mal 5 Sätze zur Eröffnung zu dem und dem, sitzt du da. Ja? Erschaffen ist schwieriger als verbessern. Mhm. Und das fand ich so, das sind so super kleine Nuggets, aber da nehme ich total viel mit. Oder gerade für mich als Storyteller, ja, ich muss mal gerade gucken, wo habe ich das stehen. Genau, da war, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, leider habe ich es nicht aufgeschrieben, aber da wurde gesagt, in Geschichte, ihr glaubt doch an Geschichten. Ihr glaubt doch alle an Geschichten. Ihr habt 10, 15 Jahre lang an den Weihnachtsmann geglaubt. Da glaubt doch auch mal an eure eigene Geschichte. Weil in Geschichte steckt ich. Und das fand ich auch richtig geil. In dem Wort Geschichte steckt ich. Und das ist so eine geile Metapher. Deine Geschichte muss erzählt werden. Ja, und das ist ja das, was ich im Storytelling-Vortrag auch mache. Und so eine Metapher nehme ich mir mit und baue die in meinen Vortrag ein, ja. Und das sind die Nuggets, die ich mir dann daraus ziehe. Und da war dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel drin. Also für mich konnte ich da echt total viel mitnehmen. Letzte Sache dazu, zu dem Thema, du glaubst doch an Geschichten. Leider weiß ich auch wieder nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand total geil. Dass er, ich glaube, es war Hermann Scherber, der hat gesagt, du glaubst doch an Geschichten. Du glaubst doch sogar beim Kaffeetrinken an Geschichten. Glaubst du nicht? Der Kaffee von Starbucks kostet 1,80 Euro. Aber das Hallo Marco, Hello, what's your WhatsApp name, how are you, komm doch mal näher, we have Vanille, we have Toffee and we have Tralala. Und schwupps kostet der Kaffee 5,80 Euro, weil du die Geschichte glaubst von Hello Marco, wie geht's dir heute? Ja, also sozusagen diese Produktstory. Du läufst 10 Meter an der Theke entlang und das Zeug, was eigentlich 1,80 kosten müsste, wird irgendwie 4 Euro teurer. Ja, aber zu sagen, du glaubst die Geschichte, die dir erzählen, fand ich irgendwie auch geil. Und das sind so die Nuggets, die ich dann rausziehe. Und da war Creator dieses Jahr für mich effizienter als letztes Jahr.
Also jetzt, mir fiel gerade so ein, weil ich jetzt in dieser Woche und am Wochenende auch mir ein paar Vorträge von der K5-Konferenz angeguckt habe. Also gegensätzlicher geht's, glaube ich, gar nicht mehr. Weil du sagst das jetzt mit der Story und mit der Kaffeebude da, Starbucks. Da hast du natürlich völlig recht. Und dann haben wir auf der anderen Seite Temu und Shein und so, die ja dieses ganze E-Commerce-Business total revolutionieren, wo ja eigentlich anscheinend kein Platz mehr ist für jede Form von Storytelling, sondern die einzige Form von Storytelling ist, an einem Glücksrad zu drehen. Und diese beiden Welten, ich bin mal gespannt, wo wir da rauskommen. Also zurzeit spaltet sich das sehr stark. Und das war.
Ja, müssen wir nochmal eine extra Folge drüber machen?
Ja, genau.
Ich glaube, es stimmt so nicht. Also ich glaube, dass Temu sehr gut Storytelling macht, aber anders.
Ja, genau. Also, aber auf jeden Fall sind die Welten in der Produktion und was man machen kann und wie kurz die Wege sind und was alles ausgeblendet wird, um Effizienz und Kostenersparnis hinzukriegen, weil am Ende kostet Storytelling ja Geld. Also ist ja auch nicht, kriegst ja nicht diese 5,80 Euro für einen Kaffee einfach umsonst, sondern ist ja auch eine Marketingleistung. Da läuft schon irgendwie was, also international gesehen, sehr stark in Richtung Effizienz. Und aber das wird uns sowieso begleiten, da können wir uns gar nicht aussuchen.
Richtig.
Okay,
also Fazit, bin nächstes Jahr wieder dabei. Ich habe schon ein Ticket gekauft. Ich hoffe, wieder Platin. Also ich saß da so geil.
Natürlich, darunter machst du es nicht mehr.
Ich möchte da wieder hin. Ich bin jetzt per Du mit allen und finde es total cool. Und ja, also ich werde wieder hinfahren. Aber ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, das ist für mich nichts.
Also für uns war es als Erlebnis toll, aber wir werden da nicht nochmal hinfahren, sondern dann gucken wir uns eben noch andere Erlebnisse an. Gibt ja ein paar Angebote da draußen. Aber ich will jetzt auch keinem ausreden, da nicht hinzugehen, weil ein Erlebnis ist in jedem Fall. Also da war jetzt nichts super schlecht dran.
Zumal, wie gesagt, ohne dass wir jetzt irgendwelche Affiliates haben oder so, aber 129 Euro für 2 Tage,
ja, ist
das ist schon ein Brett.
Ja. Ja. Also für die Location auch muss man sich mal, als Veranstalter kann man sich ja die Sachen nur mal hochrechnen. Das finde ich schon auch mutig. Ich weiß nicht mal, ob die Rechnung aufgeht. Und am Ende des Tages kann es natürlich, sind so eine Entscheidung schon maßgeblich, ob es denn sowas auch gibt am Ende noch oder nicht. Weil da sind schon Summen im Spiel, die sind nicht unrelevant. Okay, gut. Mein Lieber, wie machen wir jetzt den letzten Track? Wir haben ja den Leuten noch ein bisschen angekündigt, dass wir hier noch eine kleine Veränderung hier in diesem Podcast machen. Wie wollen wir es am besten angehen? Freischnauze?
Ja, ja, klar, logisch.
Also, soll ich mal anfangen? Also, ich will mal ein bisschen wieder so Storytelling machen, Historie beleuchten, damit ihr so ein bisschen verstehen könnt, wo wir hergekommen sind, was wir gemacht haben die ganze Zeit und wo jetzt.
Historie? Ich grätsch dir direkt mal.
Da ist ich dran. Deswegen mache ich weiter.
Nein, weißt du, ich habe mal nachgeguckt. Weißt du, wenn wir unsere erste Sendung gemacht haben?
Nee, ich weiß es gar nicht mehr.
Müsste es die Ausgabe 60 sein, wenn ich mich nicht täusche.
Kommt hin, ja.
Ja, ja. Und ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Am 15. Januar 2022 haben wir die erste Folge gemacht. Wir nehmen euch mit auf ein Abenteuer. Ja. Und wir lassen euch da teilhaben.
Am 15. Januar
2022, ja.
Genau. Okay, wir hatten ja die Sache so angefangen und ich fand ja zu Anfang das Format auch sehr, sehr spannend. Weil wir natürlich uns ein bisschen was ausgedacht haben und weil wir uns miteinander unterhalten haben. Für mich war es ja, der als Solo-Podcaster jetzt so in die Welt der Kommunikation wieder eingetreten ist, also mit jemand zu reden, war sowieso eine spannende Entwicklung. Und nach wie vor ist Wolfgang für mich da ein super Partner, weil er in vielen Sachen anders denkt. Und ich glaube, das ist ja sehr bereichernd für einen Podcast, wenn zwei Charaktere unterschiedlich denken. Jetzt habe ich mir ja persönlich, und da kann Wolfgang gar nichts für, irgendwann mal dieses Thema Purpose auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, da fing es an so ein bisschen, also nach meiner Empfindung, Wolfgang kann es gleich nochmal anders sagen, soll ja auch kein Pro und Contra werden, fing es an ein bisschen fragiler zu werden, weil Leute wie Markus Tirock und so da draußen, herzliche Grüße gehen raus, der hat schon mir damals gesagt, du, das mit 3 Personen, also wenn daraus ein Interviewformat wird, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Dann kann das ein bisschen schwieriger werden. Und so im Verlauf der Sendung und wo wir eben Gäste hatten, kam eben sehr stark raus, für mein Empfinden zumindest, dass Wolfgang und ich da schon unterschiedlich denken. Und ich hatte für mich zumindest für meine Person das Gefühl, dass ich das nicht, also manchmal ist es mir nicht so gut gelungen, aber dass ich das nicht so die Gäste spüren lassen will, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und deswegen, um da erstmal eine Quintessenz draus zu machen, haben wir uns entschlossen, weil das nicht so gut funktioniert hat. Wir haben uns also zusammengesetzt und haben uns in die Augen geguckt und gefragt, irgendwie ist das noch das, was wir so machen wollen? Und sind beide zu der Erkenntnis gekommen, dass es für die Einzeltalks, also Jung und Young, wo nur Jung und Young miteinander reden,
so wie heute,
immer noch ein super Format ist, weil da funktioniert es wirklich. Aber im Interviewformat, dass wir da die Teile trennen wollen und ich das weiter in Wayne mache und der Wolfgang dann ein neues Format kriegt, was sich Behind the Story nennt und da ein bisschen mehr Storytelling beleuchtet. Ich muss persönlich sagen, und das ist ein Fehler, den ich mir selbst ankreide, dieses Ding Purpose habe ich, auch wenn ich es immer noch, mich beschäftigt das immer noch und so, und ich will das auch weiter ausprägen, für den Business-Bereich zumindest. Für meine Begriffe ist dieses Wort so oft gefallen, dass ich es am Ende nicht mehr hören konnte. Wirklich, es war wirklich für mich schon fast unerträglich, wo ich aber auch gelernt habe, nee, das Wort ist es nicht, sondern die Inhalte müssen es sein. Und für mich war eben auch ein bisschen entscheidend, mir ist wirklich wichtig, dieses Purpose-Thema für den Business-Bereich auszuprägen. Und Wolfgang ist halt mehr so der emotionale Typ, der das, die menschliche Seite mehr aufnimmt. Und beides gehört irgendwie zusammen. Wolfgang wird ja auch gleich auch sagen, dass das zusammengehört. Und er hat auch unglaublich recht. Ich kann nur diese menschliche Seite, habt ihr jetzt gerade auch gehört in der Reflexion von Greater, ich kann diese Seite gar nicht so gut, weil ich durch einen Geburtskanal vielleicht unterschiedlich rausgekommen bin.
Schneller rausgekommen.
Weil ich eher vielleicht eine Erschaffungskompetenz habe und mir ein abrackere an diesem Erschaffungsding. Und deswegen muss ich mich da auch fokussieren, weil ich dieses Ding haben will von Business und Purpose. Aber das geht überhaupt nicht darum, dass jetzt das Wolfgang sein Ding nicht macht, weil es gehört ja dazu. Das abzucanceln wäre ja totaler Schwachsinn, nur weil weil ich jetzt da eine Inkompetenz habe und in die Richtung nicht will. Deswegen haben wir gesagt, wir machen zwei Interviewformate da draus und machen zwischendurch immer mal ein Format, wo wir, wenn die Themen passen, genau das hier machen, nämlich Jung und Young und die Sachen aus unterschiedlichen Bereichen reflektieren. Ja, das war's. Erstmal so, sag mal deine Perspektive noch. Wir müssen nicht alle tot reden.
Genau. Nee, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Wir haben einfach redaktionell gemerkt, irgendwie driften wir da so ein bisschen auseinander und haben da auch andere Blickwinkel. Du bist halt eher so der Business-Typ und sagst, ich möchte da diesen Business-Aspekt in Purpose auch reinbringen. Also sozusagen ein besseres Unternehmen. Wie schaffe ich ein besseres Unternehmen auf dieser unternehmerischen Ebene? Und mein Ansatz war ja von Anfang an und bleibt auch, dass ich sage, ein Unternehmen ist die Summe der Menschen, die daran arbeiten. Und wenn der CEO, ich sag's jetzt mal ein bisschen überzogen, sich nicht selbst liebt oder irgendwie, keine Ahnung, ein Problem hat oder die Menschen im Wesentlichen nicht mit sich zufrieden sind und das Ziel nicht eingenordet ist für jeden Einzelnen, dann funktioniert das Unternehmen nicht. Also hatten wir irgendwie andere Ansätze. Und ich habe dann Gäste geholt und ich habe in den Talks auch gemerkt und auch in der Kommunikation drumherum, dass es total Spaß macht, so mit den Leuten. Und das echt auch viele, ich meine, du weißt ja, wen wir hatten, Eva Habermann, Yvonne de Barck, wir haben auch noch tolle Leute in der Range, die da echt sagen, okay, das ist mir wichtig auch, sozusagen meine Erfahrung aus meinem Leben weiterzugeben. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und ja, als du dann gesagt hast, du lass uns mal drüber reden, ich finde erstmal Entwicklung super und ich muss auch an der Stelle mal sagen, 60. Folge ist auch ein guter Punkt jetzt, um mal zu sagen, wir entwickeln uns weiter. Und da muss ich dir natürlich und möchte dir vor allen Dingen auch mal danken, weil du hast mich mit auf die Reise genommen, du hättest auch 1000 andere Optionen gehabt. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil es total Spaß macht, auch so behind the scenes mit dir. Man kennt uns ja, wir sind ja auch ein bisschen Kindsköpfe so.
Was?
Da reibt es mal ein bisschen und dann gibt es mal einen schönen Scheiß und so. Also es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, diese 60 Ausgaben. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich weiterentwickelt. Deswegen freue ich mich auch. Und ich meine, wir haben ja auch ganz klipp und klar gesagt, wer profitiert wie, von wem und was bringt uns das eigentlich? Oder trennen wir uns da ganz? Hätte ich auch sozusagen im Kopf durchgespielt. Aber ich finde es total cool. Und ich möchte auch meine Storytelling-Kompetenz unter dem Dach von Campix weiter mit einbringen, weil ich das auch mag. Ich mag dein Team, ich mag so diese Campix-Familie, dieser ganze Gedanke. Und ich finde auch, dass das Behind the Story da gut reinpasst. Und deswegen bin ich total glücklich mit dem Punkt, wie wir ihn jetzt machen. Ich freue mich darauf, bin mal gespannt. Also wir werden ja, der Plan ist, dass ich zweimal im Monat eine Interviewfolge mache. Und ab und zu machen wir eine Jung und Young. Und da freue ich mich total drauf. Und dann schauen wir mal, wo wir dahin driften. Ob das so funktioniert oder ob du irgendwann in einem halben Jahr sagst, das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Schauen wir mal.
Ich glaube, also wie gesagt, es war ja so, dass in bestimmten Podcasts, werdet ihr auch gehört haben, mein Redeanteil relativ gering war und immer wenn der Redeanteil, also ich habe immer schon, wenn ich nehme ja mal die Audiospur und pack die, ich schneide mit Premiere und da sieht man ja mal die Verlaufskurven von den Podcasts, wer wie geredet hat. Und da gab es schon ein paar Podcasts, wenn ich die drei Spuren reingepackt habe, wo meine faktisch mit dem Jingle, der reinkam, bei null war. Und das ist natürlich so, dass ich denn da, also ich kann dann auch gar nicht anders, weil, und es macht auch gar keinen Sinn, dann unsere Gegensätze denn dem Interviewgast irgendwie so, einmal ist es mir leider passiert, da hat es der Interviewgast mitgekriegt, ja, entschuldige ich mich gerne nochmal für, das ist menschliche Schwäche, du hast ja gesagt, manchmal muss man sich auch entschuldigen können, ja, ist mir selbst aufgefallen.
Aber umgekehrt,
aber so darf es halt nicht enden, das ist der falsche
Weg. Umgekehrt habe ich dir auch gesagt, habe ich auch Folgen, die ich von dir gehört habe, die du alleine gemacht hast, die, wo ich mich durchquälen musste, weil es einfach nicht mein Ding ist. Also ja, genau. So, sozusagen, wenn wir da zu dritt gewesen wären, wäre es mir gegangen wie dir. Deswegen ist das ja gar kein Problem.
Und deswegen ist es doch super und jeder fühlt sich da zu Hause und ich freue mich super drauf. Ich werde auch deine Sendung weiter hören. Ich finde es den logischen Schritt und ich finde es auch eine sinnvolle Erweiterung und Ergänzung. Und deswegen freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit. Aber ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Gerade die Hörer, die jetzt hier so ein bisschen Stammhörer sind, ein paar haben wir ja davon.
Und die jetzt noch zuhören.
Genau. Aber ich werde auch nochmal einen Timestep liefern, wo man dann nur noch diesen Teil hören kann. Und lasst uns auch einfach ein bisschen Feedback da, was ihr davon haltet. Und den Rest bekommt er sowieso zugespielt.
Genau,
den könnt ihr euch ja nicht aussuchen, außer
das wollte ich auch gerne noch sagen. Finde ich gut, dass du es jetzt sagst, weil ich finde, die Leute sollen uns einfach mal reflektieren, ob das, was sie davon halten, ob ihnen das so Spaß machen würde, das zu hören oder nicht, oder ob sie Ideen haben. Ja, genau. Und ansonsten würde ich noch sagen, ich plane jetzt meine neuen Sendungen. Ich habe jetzt erstmal Urlaub, aber im Urlaub werde ich die planen und ich würde dann so im August mit den neuen, also ich mache jetzt eine Mini-Sommerpause sozusagen, beziehungsweise ich habe ja noch gar nicht gestartet, aber der Start findet dann in ein paar Wochen statt. Genau.
Also wir werden es auf den Seiten, wir müssen die Seiten ja dazu auch noch mal ein bisschen umbauen. Wir haben uns jetzt gefunden, wir haben das jetzt announced und jetzt werden wir den Sommer ein bisschen dazu nutzen. Wird jetzt nach der Sendung noch eine Sendung geben, die wir noch veröffentlichen und dann werden wir vielleicht einen Monat oder so, würde ich jetzt mal sagen, einfach mal Pause machen und dann wird es uns aber wieder wöchentlich im Wechsel geben. Also werdet ihr eine Menge wieder auf die Ohren bekommen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, in den Social Media Posts einfach, was ihr davon haltet.
Genau.
Und dann können wir das aufnehmen. Ja, in diesem Sinne, hast du noch was, Wolfgang? Etwa?
Nee. Nee, bin durch.
Durch, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, es ist wirklich mega heiß hier. Ja,
genau.
Genau. Okay, meine Lieben.
Alles klar.
Dann, danke für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr dran geblieben seid. Danke. Und wir hören uns dann in jedem Fall wieder.
Behind the Story.
Ciao.
Wayne.
Wayne.
Tschüss.